Und damit hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 15. Ausgabe vom Open Science Radio. Und auch dieses Mal bin ich nicht alleine, wie hoffentlich in allen weiteren Folgen, sondern dabei ist der Konrad.
Hallihallo zusammen.
Moin moin. Bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, denke ich, können wir ein bisschen Hausmeisterei betreiben.
Einiges sogar, ja.
Denn wir haben sowohl ein bisschen Feedback bekommen zur letzten Folge, als auch einiges nachzutragen. Vorweggenommen, vielen, vielen Dank für wieder Flatters, Kommentare und Erwähnungen. Und in der Tat fand sich bei den Erwähnungen doch einiges, was mich ganz erstaunt hat. Vielleicht, weil wir uns so exzessiv diesem Thema gewidmet haben.
Da war ich auch ganz baff, was da alles kam.
Ja, also es hagelte, also ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es kam schon einiges über Flatter rein. Ja, ja. Und dann gab es auch einige Erwähnungen an Stellen, die durchaus dafür geeignet sind, dass viele Leute dran vorbeikommen und auf uns aufmerksam werden. Also ich habe zumindest, was mir jetzt noch hängen geblieben ist, ist die Erwähnung bei Methodisch Inkorrekt, ein Podcast. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier schon mal empfohlen habe. Falls nicht, möchte ich das ganz, ganz dringend tun. Denn die beiden Wissenschaftler, die den machen, sind ganz großartig zusammen und machen etwas, was ich zum einen sehr authentisch finde, zum anderen äußerst unterhaltsam. Denn sie stellen wissenschaftliche Paper mehr oder weniger vor und tun das auf eine sehr nachvollziehbare, gut erklärte und dennoch total unterhaltsame Art und Weise und führen dann in jeder Folge auch mal ein kleines Experiment durch, was einfach unglaublich dazu taugt, dass man Spaß daran hat. Kennst du das? Kennst du die beiden?
Ich muss sagen, mir ist es auch erst darüber, über diesen Post aufgefallen. Ich habe leider noch nicht reingehört. Ich habe mir schon ein paar Sachen runtergeladen. Ich habe noch ein bisschen einen Backlog in der Richtung. Aber kommt, ja. Es genau. Klingt also, auf jeden Fall vielversprechend, ja.
Also eindeutige Hörempfehlung. Gemacht ist der Podcast übrigens von Nicolas Wörl und Reinhard Remfort. Und ich glaube, der Reinhard ist auch in diesem Jahr, oder war das schon im letzten Jahr, deutscher Meister beim Science Slam geworden.
Ah, okay.
Das merkt man ihm auch deutlich an, dass er an sowas total Spaß hat.
Super.
Und ich glaube, der Nicolas Wörl ist sozusagen sein, ich bin mir gar nicht sicher, ob es sein Doktorvater ist oder sein Arbeitsgruppenleiter. Auf jeden Fall arbeiten die beiden zusammen, sind beides Physiker, haben aber nichtsdestotrotz auch einen gehörigen nicht-physikalischen Einschlag. Also da wird nicht nur werden nicht nur physikalische Paper besprochen, sondern alles Mögliche, was von Interesse ist.
Auch cool.
Sehr, sehr spannend. Also vielen herzlichen Dank für die Erwähnung. Da sind wir immer dankbar dafür. Dann gab es einen kleinen Artikel bei iRights Info. Wer das Blog nicht kennt, eines der deutschen Blogs rund um das Urheberrecht und alles, was das kreative Schaffen in der digitalen Welt, so wie sie es selber sagen, angeht. Da lohnt es sich mitzulesen, denn meistens kriegt man da recht gut aufbereitet all die netzpolitischen und urheberrechtlich motivierten Debatten, die man sonst an vielen Stellen über Einzelbeiträge verfolgen kann und sollte.
Das ist eine gute Sammlung immer auf jeden Fall. Ja.
Genau. Und dann gab es, hätte ich ja nicht gedacht, dass man auf sowas auch mal stößt, unter anderem so ein paar Tagungsbeiträge, beziehungsweise so ein paar sehr themenspezifisch Nischenblogs, die auf uns verwiesen haben. Unter anderem, was mir gerade noch gegenwärtig ist, die Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, die im Rahmen der Ankündigung ihrer nächsten Jahrestagung, die jetzt wohl Mitte März ist und im Oktober nochmal, Mitte März endet der Call for Papers, Mitte Oktober ist die Jahrestagung, die als weiterführenden Link zum Thema Open Access mal auf unsere letzte Folge verwiesen haben.
Ja, es gab auch gewisse Beschwerden, dass es teilweise zu lang sei und so. Ich denke, das Thema hat so viel hergegeben, da kann man, es wäre schade gewesen, da einfach jetzt eine zeitliche Restriktion nachzulaufen und da Sachen abzuschneiden. Und ich denke, wir haben es immer noch, also immerhin eigentlich nur angerissen, muss man sagen.
Ja.
Das hat eine derartige Tiefe und da könnte man noch für ganz verschiedene Aspekte noch sehr viel tiefer beleuchten. Das machen wir vielleicht auch in naher Zukunft mal. Aber ich weiß, nicht jeder kann sich da 2 Stunden hinhocken und so einen Podcast am Stück anhören, aber das ist das Tolle am Podcast, man kann sich das ja klein stückeln und dann irgendwie hören. Ich kann auch persönlich empfehlen, man kann viele Podcasts mit doppelter Geschwindigkeit hören oder 1,5-facher oder so. Also ich habe einen ziemlichen Durchsatz dadurch und leider pendel ich halt auch viel und habe natürlich viel Möglichkeit, das zu machen. Aber natürlich können wir nachvollziehen, dass nicht jeder die Zeit dazu findet, aber ich denke, es wäre schade gewesen, da das Thema zu beschneiden damit.
Mhm. Das ist ja immer so eine Diskussion, warum, also auch eine Diskussion, die ich schon professionell oder im Rahmen meines Berufslebens führen musste, warum machen wir denn so Riesen oder warum planst du denn so Riesenbeiträge zu machen, so 2 Stunden anstelle von irgendwie 15 Minuten aus 3 O-Tönen mit ein bisschen Atmo es hat genau das Thema ist so umfangreich, dass es sich lohnt, dem Thema einfach genügend Raum einzuräumen. Genau. Und wie du sagst, trotzdem haben wir es irgendwie nur hier und da punktiert. Und man könnte an jeder dieser Stellen sehr viel stärker ins Detail gehen und sehr viel ausführlicher darüber sprechen. Aber das ist ja sozusagen auch der Punkt, weswegen hier im Podcast bei uns Kapitelmarken verwendet werden. Also da kann man zum einen nicht nur zeitsouverän das hören, wann immer man will, sondern man kann vor allen Dingen auch themensouverän hören. Also einfach, wenn euch ein paar Punkte nicht interessieren, dann einfach zur Kapitelmarke springen des Themas, das euch interessiert. Ansonsten ist es einfach dazu geeignet, sich das einzuteilen.
Genau. Und das ist, ich denke, Podcast füllt einfach eine Nische, die die öffentlichen oder allgemein Radiosendungen oder was auch immer einfach nicht abdecken können, weil die eben diese Restriktionen haben. Und gerade als in Podcast finde ich immer sehr spannend, wenn halt Leute wirklich mal ein Thema richtig aufrollen. Und ich habe auch Podcasts, die, keine Ahnung, 4 Stunden lang waren, schon angehört und habe das nicht bereut. Also von daher, ja, danke fürs Feedback, aber es war nötig.
Ja, in der Tat. Und dann haben wir schon in der letzten Folge angesprochen, dass wir so ein paar Dinge einfach noch nachliefern werden. Das ist natürlich nicht untergegangen und werden wir jetzt auch tun. Und im Nachtrag zur letzten Folge haben sich dann einfach noch ein paar Dinge ergeben, auf die wir ganz kurz noch eingehen wollen. Das erste ist, glaube ich, wir wollten noch so ein paar Zahlen nachliefern.
Genau. Ja, und eigentlich hat jemand anderes für uns nachgeliefert, wenn man das so möchte, ne?
Ja, in der Tat. Nämlich,
das ist immer praktisch, wenn man nicht selber nochmal nachforschen muss. Ja, der Ulrich Herb hat eine schöne Übersicht geschrieben, also Synoptica unter Twitter, oder auch sein Blog heißt so, und der hat mal in einem schönen Blogpost das mal aufgedröselt, wie denn die Verteilung der verschiedenen Lizenzen ist. Man hat sich da halt entsprechend das Repository Directory of Open Access Journals vorgenommen, das wir auch erwähnt haben, und hat da einfach mal ein paar Statistiken dazu gemacht und hat halt gezeigt, welche Lizenzen in welchen Mengen vertreten sind. Ich glaube, CC BY war die meistgenutzte, ne? Mit 52%, wenn ich das hier korrekt sehe. Hier sind 20% von dem Gesamten, aber unter irgendeiner CC-Lizenz waren es 52, genau. Also das ist das Große und das ist eigentlich auch das Sinnvollste, würde ich persönlich halt sagen, weil da am wenigsten Restriktion dabei ist. Also CC BY, also Attribution oder wie sagt man im Deutschen eigentlich, Anerkennung?
Auszeichnung, Nennung, Namensnennung
heißt es. Namensnennung, ja. Namensnennung, genau. Ist einfach die geringste Restriktion und wie schon gesagt, da die Einheit in der Wissenschaft eigentlich Attribution ist das eigentlich das Beste. Alles andere schränkt die Sache ein, wenn man jetzt Share Alike macht, also Copyleft, dann hat man da wieder gewisse Zwänge. Ich weiß, jetzt kommt wieder der BSD versus GPL War, aber das hat halt gewisse Einschränkungen. Und alle anderen haben halt noch mehr Einschränkungen, auch dieses Non-Commercial und solche Sachen sind natürlich auch da. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein schöner Überblick, der da gemacht wurde. Den würde ich jedem empfehlen, wenn er da mal einen Überblick haben möchte zu dem Thema und auch mal konkrete Zahlen irgendwo präsentieren möchte.
Und ich glaube, die Zahlen sind auch nicht nur in der aufbereiteten Form stehen zur Verfügung, sondern auch als Sammlungsdatensatz, wenn mich nicht alles täuscht. Insofern hat der Ulrich da seinen eigenen Prinzipien auch Genüge getan.
Sehr solide.
Ja.
Solide Forschung.
Was interessant ist, also man hat den Effekt ja sehr, sehr oft, also zumindest im universitären Bereich, dass wenn man Artikel oder kleinere Arbeiten über Open Access oder über Open Science liest, die Arbeiten selber dann auf einmal nicht mehr Open Access zur Verfügung stehen. Also da, ich weiß nicht, inwiefern das dann vielleicht auch ein bisschen, bisschen die Schusseligkeit der Autoren ist. Aber das ist natürlich wünschenswert, dass wenn man über Open Access berichtet, dann auch die entsprechende Arbeit vielleicht unter eine ähnliche Lizenz stellt.
Ja, ich muss sagen, mir ist das auch mal fast unangenehm, wenn ich zu Nature und Science oder ähnliche Sachen verlinke, weil die über Open Access oder Open Science oder sowas berichten. Das ist eigentlich ja fast auch inkonsequent. Natürlich wäre es netter, wenn man sowas auf irgendwelchen PLOS-Journalen oder woanders hätte, aber die machen da leider auch gute Arbeit in der Richtung. Ne? Von daher, ideale Welt wäre es halt anders, aber ja, gut, geht halt noch
genau.
Nicht.
Im Bereich Zahlen, ich hatte in der letzten Folge zwei Dinge angesprochen, und zu dem einen habe ich tatsächlich nichts mehr gefunden. Und ich glaube, da muss ich irgendwas verwechselt haben. Denn ich hatte gesagt, irgendwo bin ich mal über einen Blogpost gestolpert, der den Open Access Markt so ein bisschen versucht, zahlentechnisch abzuklopfen. Und ich habe einfach nichts mehr gefunden. Und in der Tat, selbst nach einer Stunde Suche, findest du sehr, sehr wenig, was den Gesamtmarkt betrifft. Ne? Also es gibt nahezu aus jedem großen Publishing-Haus, sei es Taylor oder sei es die Nature Publishing Group, gibt es sozusagen an irgendeiner Stelle mal ein bisschen Licht ins Dunkel und man zeigt auf, wie viel der eigenen Autoren unter welcher Lizenz publizieren, wie viel davon offen publizieren und so weiter und so fort. Das findet man aber in der Tat nahezu nicht, oder zumindest habe ich nichts gefunden, über den gesamten Publishing-Markt. Insofern tut uns leid, aber eine Lücke identifiziert. Das heißt, wer hier mal zur Tat schreiten möchte, ist das sicherlich sehr, sehr gern gesehen von vielen, vielen Menschen.
Ich denke auch, dass das würde eine Menge Lorbeeren bringen.
Genau. Dürfte aber auch nicht so einfach sein.
Nee, das ist, denke ich, relativ heterogen. Klar, man hat die großen Publisher, aber man hat da doch sehr viele kleine. Das wirklich sauber durchzuführen und komplett zu erschlagen, das ist sicher ein Mammutprojekt, ja. Aber ich denke schon, erste Näherungen wären da auch schon interessant, wenn man sich vielleicht die großen vornimmt.
Mhm. Ja, genau. Genau. Und dann lief in der letzten Woche oder in den letzten, seit wann haben wir produziert? 3 Wochen sind es, glaube ich, ja, knapp. Lief irgendwann mal etwas über den Weg, wo ich wieder dachte, tja, da haben wir es doch wieder. Das ist doch genau eins der Themen, die wir besprochen haben, warum Open Access eigentlich so sinnvoll ist.
Genau. Es ist sogar bei Fefe gelandet, muss man sagen. Ich weiß nicht, also ich denke mal, jeder kennt hier Fefes Blog, der jetzt nicht unbedingt für Open Science und sowas bekannt ist, aber ab und zu doch auch in der Richtung mal was sagt. Und zwar der Peter Murray Rust, der ist aus Cambridge, das ist der ist sehr umtriebig in der Open Science Szene und ist, glaube ich, auch relativ, ich würde ihn fast als relativ radikal bezeichnen und tritt damit auch häufig Leuten auf die Füße, aber ich denke, solche Persönlichkeiten sind auch wichtig. Und der hat ein Tool entwickelt, was Paper oder Publikationen aus dem chemischen oder aus der chemischen Szene sich vornimmt und dann Strukturformeln analysieren kann und sagen kann, oh, hier ist was falsch. Und das ist natürlich sehr interessant. Und er meint halt auch, oder ist jetzt hier wieder vor dem Dilemma, okay, es gibt viele Journale die oder Paper, da darf ich das eigentlich nicht machen, weil ich das Copyright verletze. Wobei eine chemische Formel eigentlich keine Schöpfungshöhe hat von der Sicht, sondern eigentlich ein Datum darstellt und von daher nicht unter Copyright fällt. Wie auch immer, hängt wahrscheinlich auch sehr von der Rechtsprechung ab, in der man sich gerade befindet. Aber es zeigt einfach mal wieder, hier haben wir Maschinen oder haben ja Tools, die automatisch Sachen machen können, wenn sie den kompletten Korpus eines Papers zur Verfügung haben. Das heißt, auch die rechtlichen Möglichkeiten haben, dieses Paper anzuschauen. Und wenn man halt nicht Open Access publiziert, dann fällt das eigene Paper da entsprechend raus. Und das wäre in diesem Fall sehr schade. Und wir führen das mal wieder als Beispiel auf, warum Open Access sehr wichtig ist und nicht nur darum geht, dass Menschen Sachen lesen können, sondern auch Maschinen.
Hm. Ich meine, was hier natürlich deutlich wird, ist der Punkt, dass man ein Stückchen weit einfach auch diesen Review-Prozess, den man ja braucht, um die wissenschaftliche Qualität einfach auch garantieren zu können bei Veröffentlichungen, dass man den natürlich auch auf nicht nur menschliche Schultern verlagern kann, sondern ein Stück weit auch durch Technologie abfedern kann. Ne? Also korrekt, in dem ja. Moment, wo ich einen Algorithmus habe, der mir beispielsweise, wie in diesem Beispiel, chemische Formeln prüft, sage ich jetzt mal ganz lapidar, und abgleicht, ob die chemischen Formeln, die dort verwendet sind, überhaupt plausibel genug sind, habe ich natürlich sowas wie einen ersten Prozessschritt und brauche mir danach im Prinzip die Paper nur angucken, die durch diesen Schritt durchgekommen sind.
Genau.
Ist vielleicht nicht immer gültig. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal den Fall, dass eine unplausibel erscheinende Formel einfach trotzdem sich am Ende als plausibel herausstellt, weil da genau der Schritt der Wissensfindung stattgefunden hat und dass man das vorher hat einfach nicht erwarten können. Aber man hat zumindest einen relativ guten Indikator.
Genau, ich denke, so ein Fall, ich denke, die organische Chemie ist ziemlich, oder zumindest diese Grundsätze sind ziemlich abgeklappert.
Ja.
Von daher, das wäre dann wirklich groundbreaking, das wäre wirklich ein Novum. Das würde dann entsprechend auch in einem Anschreiben, also man hat ja so ein Coverletter, würde das entsprechend erwähnt werden, aber
ja.
Das wäre schon eigen, ja.
Ja.
Nee, klar, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, da so einen Vorfilter zu schaffen, um Plausibilität zu erzeugen. Das wäre jetzt nicht nur in diesem Feld möglich, sondern eigentlich auch in anderen, wo irgendwelche computational Sachen vonstatten gehen. Aber da kommen wir später sogar etwas näher dazu.
Genau, das streift ja so doch sehr, sehr stark das Thema, um das es dann heute hauptsächlich geht.
Genau. Ja, dann gab es noch eine, ja, doch relativ wichtige Meldung von PLOS. Die haben gesagt, wer in naher Zukunft, ich meine jetzt ab März, bei uns publizieren möchte, also in einem von den vielen PLOS-Journalen, der muss die Daten öffentlich verfügbar machen.
Mhm.
Und das ist, finde ich, einen sehr wichtigen, sehr ja, radikalen Schritt. Und damit haben sie sich nicht nur Freunde gemacht. Es gab auf Twitter diesen Hashtag PLOSFail. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht in Gänze überblicken können und ich denke, da waren auch verschiedene Meinungen oder verschiedene Motivationen, diesen Hashtag da zu wählen. Aber einige sagen halt zum Beispiel, es ist zu hart und PLOS wird sich damit ins eigene Fleisch schneiden und Leute damit vergraulen und nicht jeder kann das machen. Ich sehe das ein, da gibt es sicher gewisse Probleme, aber ich denke, das ist einfach ein Schritt in die richtige Richtung und die muss jemand gehen und PLOS ist da einfach das Flaggschiff, was das machen kann.
Mhm.
Und sie werden wahrscheinlich Einbußen dadurch haben, aber dennoch denke ich, gesamtkonzeptlich ist das ein wichtiger Akt gewesen.
Hm. Naja, es ist, ich meine, PLOS kann sich es an der Stelle, glaube ich, einfach leisten, weil selbst wenn sie dann Einbußen haben, also vom Verhältnis der Einreichungen, werden die sicherlich verkraftbar sein. Kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an. Ich meine, sie wollen natürlich auch auf die hochqualitativen Einreichungen nicht verzichten, weil das natürlich wiederum auf die Reputation des Journals oder der Journale abzielt. Aber was sie einfach machen als diesen radikalen Schritt ist, zum einen, sie führen ihn ein und gewöhnen damit Leute, die entsprechend bei ihnen einreichen, genau daran. nämlich wesentlich breiter und wesentlich offener zu denken. Zum anderen stoßen sie einfach genau diese Debatte an. Und PLOS war ja, hat sich ja auch in den vergangenen Jahren immer als, als so ein Reibungspunkt herausgestellt, weil nicht alles, was dort versucht wurde, war immer von Erfolg gekrönt. Aber was immer erfolgreich gewesen ist, ist die Diskussion darüber.
Stimmt, das ist richtig. Dennoch denke ich, gerade bei PLOS ONE, was ja sozusagen das finanzielle Zugpferd von der ganzen Geschichte ist und die anderen Sachen crossfinanziert, da kann es sehr gut sein, dass Leute, die halt sagen, ach gut, jetzt kriegen wir es nirgendwo anders unter, aber wir wollen die Daten raushaben, deshalb packen wir es jetzt auf PLOS ONE, dass die sich das nochmal überlegen, wenn sie wirklich alles rausrücken müssen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das zu finanziellen Einbußen führt, die vielleicht sogar nicht unerheblich sind, aber es ist, wie schon gesagt, ich kann das nur unterstützen und das gutheißen. Ich hoffe nur, dass sie das sozusagen auch damit durchstehen können, auch finanziell.
Bei PLOS fällt mir gerade ein, dass mir in der letzten Woche noch was vor die Flinte gelaufen ist. Das PLOS hat ja im Rahmen ihrer Publikation einen eigenen, eine eigene Metrik entwickelt. So eine Influence- oder Reputation-Matrix. Ich glaube, ALM heißt es abgekürzt. Jetzt ist mir gerade entfallen, was das sonst heißt.
Habe ich jetzt auch nicht.
Alternative zugegen, Level Matrix oder irgendwie sowas. Da haben sie sich an der Stelle auch ein Stückchen vorwärts bewegt. Was mir halt einfach schwant, ist, dass wir, glaube ich, mal oder dass es sich vielleicht mal anbieten würde, dieses Dickschiff PLOS mal einfach genauer anzuschauen und zu gucken, wo da eigentlich an welcher Ecke was passiert und sich im Optimalfall jemanden dazu zu holen, der da vielleicht ein bisschen mehr Einblick hat.
Ja, das denke auch, da
könnte man ja mal andenken.
Gibt es auch bestimmte Kandidaten, die mir da vorschweben, aber das muss man entsprechend klären. Aber denke auch, das ist sicher sehr reichhaltig.
Genau,
da kann man sicher einiges rausholen, ja.
Dann hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, auch mal über ein Beispiel gesprochen. Da ging es uns um den Open Science Ding von Bohannon.
Genau.
Oder hieß es Open Access Ding? Ich weiß es nicht mehr so genau.
Das war Sting Operation in der Open Access Szene sozusagen.
Genau. Und wo es sozusagen gelungen ist, ein Paper, was eigentlich den wissenschaftlichen Anforderungen nicht ganz genügt, trotzdem zu publizieren. Eine Meldung aus der vorletzten Woche kam da ähnlich geartet von Nature, die jetzt einfach aus ihrem eigenen Bestand Paper entfernen mussten. Und das nicht wenig. Ich glaube, es sind so 120. Das sind allerdings Conference Proceedings gewesen, die, wenn ich es richtig verstanden habe, gar nicht mehr von Personen geschrieben wurden, sondern die sozusagen zusammen algorithmitisiert wurden.
Genau, da gibt's diese schöne Software, ich habe den Namen gerade nicht mehr parat, aber die ist schon relativ alt. Da kann man sich auch nochmal in der Geschichte zurückbewegen. Das ist von ein paar Computer Science Studenten mal geschrieben, das SciGen, genau.
SciGen.
Und das ist wirklich lustig. Die haben, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ich möchte mich hier leider jetzt nicht festnageln lassen, aber wenn ich mich recht entsinne, haben die mich auch für eine Computer Science Conference damit spaßeshalber Artikel geschrieben, haben die eingereicht und wurden angenommen. Und dann haben sich halt weggeschmissen und haben halt das auch irgendwie publik gemacht. Und daraufhin wurden diese Paper wieder rejected, also wieder abgelehnt. Und dann haben die gesagt, okay, jetzt machen wir Folgendes: In dem Hotel, wo diese Konferenz stattfindet, gehen wir hin und halten unsere eigene kleine Konferenz nebenbei noch ab.
Ja.
Und dann haben die da ein bisschen PowerPoint-Karaoke gemacht, indem sie dann computergenerierte Vorträge gehalten haben und was dazu erzählt haben. Also sozusagen Slide kommt und es ist sehr amüsant. Kann man sich mal wieder anschauen. Ich habe jetzt, ist bei mir schon ein paar Jahre her, dass ich das gesehen habe, aber das war, glaube ich, echt lustig.
Ja.
Ja, leider hat das jemand dann halt jetzt anderweitig genutzt, dieses Tool.
Ja. Es traf übrigens nicht nur Nature, sondern auch die IEEE hat es getroffen und Springer wohl auch. Da sieht man halt wieder, ein Stückchen weit muss man halt auch da Vorsicht walten lassen. Aber naja, da
es ist nicht inhärent für Open Access, dass schlechte Qualität angenommen wird aus finanziellen Gründen. Das ist sozusagen Bottom Line.
Genau,
das ist nicht so, was das Bohannon Paper manchen Leuten impliziert hat.
Ja. Genau. Dann gibt es vielleicht noch zwei kurze Meldungen, die wir hier noch nennen können und die eher so ein bisschen vielleicht als Aufruf zu verstehen sind. Wir hatten über die Urheberrechtsgesetzgebung im Rahmen der Forschung, besonders natürlich der Hochschulforschung, der Hochschulwissenschaft gesprochen das letzte Mal. Da gab es ja jetzt eine Novellierung oder eine Erweiterung, dass Autoren von öffentlich finanzierter Forschung das Ganze selber auch verwerten können. Da ist ja die große Kritik schon im Vorfeld gewesen, als das noch im Kabinett besprochen wurde, dieser Vorschlag, dass dort die Embargofrist, also dass erst ein gewisser Zeitraum verstreichen muss, ehe das so ist. In der Regel sind das, und jetzt ist es auch gesetzlich festgeschrieben, 12 Monate. Dass das einfach viel zu lang ist und besonders in bestimmten Bereichen, wie beispielsweise der Medizin, auch überhaupt nicht tauglich. Also das wird dem Fachbereich einfach nicht gerecht. Und dazu gibt es jetzt einen Petitionstext, der genau das adressiert. Und indem es darum geht, auch diese Embargofrist einfach auch herunterzusetzen.
Ja.
Und dazu gibt es bei Heise, glaube ich, oder was? Nee, Telopolis war es. Ist ja Heise, klar.
Ist ja Heise, ist
genau.
Heise,
genau. Gibt es den erklärenden Text dazu und wir verlinken dann einfach mal auf die Petition. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ja, Petition hin oder her, bringt das überhaupt was? Weiß ich nicht, sie ist da.
Versuchen wir es, ja.
Wer sich da, da sieht, dass er dieses Ziel durchaus unterstützen kann, kann da mitzeichnen. Das ist in erster Linie, glaube ich, einfach, um auf das Problem nochmal aufmerksam zu machen. Inwieweit es dann zu konkreten Ergebnissen führt, sei mal dahingestellt.
Ja. Ja, ich meine, wir hatten es ja letztes Mal schon geklärt, aber letztendlich sollte es im Interesse von jedem sein. Also wieder mal dieses hässliche Beispiel. Man stelle sich vor, man hat einen Krebs und wenn man Glück hat, hat man einen Krebs, der, sagen wir mal, ein paar Jahre braucht, um tödlich zu sein. Da zählt jeder Tag.
Ja.
Und wenn man dann darauf warten, oder wenn der Wissenschaftler, der sozusagen in der Krebsforschung tätig ist, dann irgendwie warten muss, bis er an diese Ergebnisse rankommt aus irgendeinem Grund, dann verzögert das den kompletten Prozess. Und das kann Leben kosten.
Hm.
Ja.
Was ich erstaunlich finde, ist, die Petition ist bei Open Petition angelegt. Und auch da gilt natürlich das Quorum von 50.000 unterzeichnen. Okay. Da sind wir jetzt bei noch verbleibenden 47 Tagen bei 961. Hm. Das ist
dünn, ne?
Ziemlich, ziemlich dünn.
Ist halt kein Thema, was du irgendwie breit den Leuten irgendwie unter die Nase reiben kannst. Das ist,
ja, ich frage mich da, also es gibt ja, Initiator des Ganzen ist ja das Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft. Hm. Ich frage mich halt, wenn die schon sich die Arbeit machen, so eine Petition ins Leben zu rufen, dann tun sie das ja mit dem Willen, dass diese Petition auch durchgeht. Also zumindest das Quorum erreicht und dementsprechend zumindest in diesem Fall, das ist glaube ich das Bundesjustizministerium, zur Sprache kommt und debattiert werden muss. Hm. Ich habe bisher einfach nahezu nirgendwo dazu was gesehen. Also für mich ist das immer so, man ruft so eine Petition ins Leben, dann muss ich sie aber auch extrem einfach bewerben und bekannt machen. Und dazu habe ich bis auf bei Telepolis vom Ulrich Herb und auf so ein paar Blogs von Wissenschaftlern bisher einfach ganz, ganz wenig gefunden.
Ja.
Und das ist so ein bisschen schade.
Stimmt. Das ist richtig, eigentlich muss man ganz oder gar nicht sagen, denn so eine halbgare Petition ist dann nämlich auch eigentlich kontraproduktiv. Wenn dann am Ende da eben ja, ein paar Hansele stehen, dann denkt jeder ja, okay, die haben es ja schon mal versucht, das sieht jetzt ja nicht besonders überzeugend aus, also scheint da gar nicht der allgemeine Wille zu sein, das so umzusetzen.
Genau.
Das ist fast gefährlich, ja.
Genau. Also und man hat ja so ein paar Multiplikatoren, an die man sich einfach wenden kann. Vielleicht ist es an der Stelle, das heißt ja nicht umsonst Aktionsbündnis, ne? Vielleicht muss man einfach in dem Fall ein bisschen mehr in Aktionen denken und in so ein bisschen mehr kampagnenmäßig denken und da dann vielleicht doch auch mal einen Banner bei Netzpolitik schalten oder ähnliches. Mhm. Also so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass zumindest dieser Aktionismus da über das Definieren eines solchen Petitionstextes dann vielleicht auch nicht mehr so weit hinausgeht.
Hm, das ist ja schade eigentlich. Ja.
Also wer da mitmachen soll, das ist im Grunde eine gute Sache. Ob die Petition jetzt der richtige Weg ist, sei mal dahingestellt. Aber ja.
Einfach mal Bewusstsein schaffen auf jeden Fall. Das ist,
genau.
Das ist gut.
Vor allen Dingen tragt das Wort weiter.
Genau.
Die zweite Organisation, nenne ich es jetzt einfach mal, auch wenn es keine Organisation ist, eher das Projekt. Das zweite Projekt, was um etwas Mithilfe bittet, ist das Projekt Open Access Button. Auch das hatten wir in der letzten Folge diskutiert. Da stellt sich jetzt die Frage, das gibt es jetzt ein bisschen, es wurde ja offiziell zu dieser Berlin 11 Conference oder besser gesagt zu dieser Right to Research Satellite Conference zu Berlin 11 gelauncht offiziell. Und jetzt denkt man sehr konkret schon über die Weiterführung des Projekts nach, über die Verbesserung des Projekts, also sozusagen die Version 2.0 und hat einfach den Weg gewählt, die Community zu fragen. Und bei PLOS erschien Anfang März ein Artikel, wo man sozusagen dazu aufrief, dass sich die Community doch an der Survey beteiligt, an der Umfrage beteiligt. Und das kann ich jedem nur anraten, denn ich glaube, in diesem Projekt steckt nicht nur eine Menge Spaß, sondern vor allen Dingen auch das Potenzial, da einfach eine Menge Bewusstsein zu schaffen.
Genau, das ist ein guter Kristallisationskeim für weitere Aktionen.
Ja.
Oder das kann sehr, sehr gut ausgebaut werden. Ne?
Genau, und was ich darüber hinaus noch sehr sympathisch finde, ist einfach, das ist ein Team, was großteils aus Studenten besteht, die einfach unglaublich sympathisch. Also wann immer ich da was drüber lese und da jemand von denen zu Wort kommt, das ist einfach, da merkt man halt einfach, da steckt Idealismus zu gleichen Teilen mit Spaß dahinter. Das ist echt sympathisch.
Eine Freude.
Genau. Insofern auch da bitte einfach mitmachen. Das dauert nicht allzu lange. Insofern kann man da, glaube ich, ein bisschen helfen.
Genau. Ja, wir hatten das, glaube ich, schon erwähnt, dass die Open Knowledge Foundation oder das Open Knowledge Foundation Network jetzt verschiedentlich versucht, lokale Gruppen zu organisieren oder zumindest Leute zu motivieren, solche Gruppen zu starten. Da gibt es eine entsprechende Mailingliste schon seit einer Weile. Jetzt gibt es auch eine deutschsprachige Open Science Mailingliste, die von der OKF entsprechend gehostet wird. Und da kann ich jedem, der da Interesse hat, empfehlen, einfach mal zu subscriben, also entsprechend sich da einzutragen. Und da bekommt man sicher ein paar ganz interessante News und kann sehen, wie man sich da auch organisieren kann. Das ist alles noch relativ niedrig frequentiert. Das wächst sicher noch. Da sind die üblichen Verdächtigen wieder dabei. Ich denke, es ist aber ein guter Ort, um sich auszutauschen und halt weitere Aktionen zu organisieren.
Genau. Also der Vorteil oder auch der Nachteil, je nachdem von welcher Seite man das betrachtet, ist einfach, dass wenn man sich auf der Open Science, auf der internationalen Open Science Liste einträgt, man halt wirklich ein sehr komplexes Bild dieser Community kriegt, in der dann diskutiert wird. Also da geht's wirklich von den bekannten Sachen, wo sich auch die bekannten Protagonisten zu Wort melden, bis hin zu einzelnen Forschungsprojekten von einer indischen Universität, die dann einfach mal in die Runde fragen, ob mal jemand Zeit hatte und so lieb wäre, über das eigene Paper drüber zu gucken und sozusagen seine Meinung nochmal loszuwerden. Also da kriegt man schon erheblich viel Kommunikation um die Ohren geworfen. Da kann man vielleicht, wenn man eher so auf dem deutschen Sektor unterwegs ist, da auf der deutschen Liste ein bisschen was von wegnehmen.
Genau, das ist thematisch einfach fast zu breit gestreut. Also es ist jetzt nicht super hoch frequentiert, aber es gibt schon teilweise Diskussionen, die dann halt auch ausarten. Und also wenn man das nicht lesen möchte, muss man es nicht machen, aber da geht vielleicht mal was im Rauschen unter, und gerade wenn man halt lokal entsprechend was fahren möchte, dann ist, denke ich, die deutsche Mailingliste ein guter Ansatzpunkt.
Genau.
Was kann natürlich auch sein, dass es eine gewisse Hürde auch manchen Leuten nimmt. Ah gut, wobei im Englisch, im Wissenschaftsbereich ist Englisch ja eigentlich ausreichend, sollte man ausreichend Englisch sprechen können. Dennoch könnte es sein, dass es vielleicht auch Citizen Science oder sowas ein bisschen öffnet.
Ja.
Kann auch sein.
Ja. Stimmt. Ist übrigens, wo du gerade sagst, Englisch und im wissenschaftlichen Bereich ist ja einer der Themen, die jetzt gerade auf der Science Online diskutiert werden. Das ganze Thema Sprache und Wissenschaft.
Das ist mir ein bisschen entgangen. Was sagen die dazu, oder was ist da der Tenor?
Naja, die Frage ist halt immer, und das ist was ich selber mal eine Untersuchung in der Uni gemacht habe und ein Paper geschrieben habe. Klar ist, wenn du Englisch als Lingua Franca nimmst, die einfach weltweit eine sehr, sehr starke Verbreitung hat und im wissenschaftlichen Bereich auch sehr stark verbreitet ist, gerade weil sie halt auch im anderen gesellschaftlichen Bereichen stark frequentiert ist, bedeutet das halt, dass es gewisse Betrachtungen gibt, die dagegen sprechen würden. Das ist halt, dass du quasi so ein bisschen immer die Gefahr läufst, Leuten den Zugang zu diesem wissenschaftlichen Circle, zu dieser Community ein Stückchen weit versperrst, die halt nicht in der Lage sind, qualitativ Englisch so zu schreiben, dass sie ihre wissenschaftlichen Ideen auch verkaufen können. Also es ist halt immer die Diskussion, dass Leute, die in ihrer eigenen Sprache veröffentlichen, aus welchen Gründen auch immer, halt in dieser internationalen wissenschaftlichen Community nicht berücksichtigt werden, weil sie klar nicht verstanden werden und dementsprechend niemand auf sie zitiert.
Ja, ist richtig. Ja. Klar,
also da ist immer so ein Stückchen weit das Machtargument dann auch eine Rolle. Also gerade die, die sich in Englisch natürlich, also als Muttersprache in Englisch natürlich überhaupt gar keine Sorgen machen müssen, sind natürlich da so ein Stückchen weit bevorteilt, weil es ihnen vielleicht auch wesentlich leichter fällt, dementsprechend die Aufbereitung eines Papers in Englisch wesentlich weniger Zeit kostet als einem Forscherteam an irgendeiner chinesischen Universität, die da vielleicht erheblich mehr Arbeit rein investieren müssen.
Absolut, ja.
Das ist aber so ein gewachsenes System. Ich glaube, das geht ja zurück auf die Erstarkung der Wissenschaft in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg, als es in Europa einfach infrastrukturell kaum mehr Wissenschaft gab, weil viel einfach zerstört worden ist und dann auch besonders Abwanderung von Wissenschaftlern in die USA und das sozusagen damit als Nebeneffekt auch erstarkt ist.
Ja, ich denke, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Von daher muss man eigentlich Wege finden, wie man dahin gelangt. Letztendlich ist es eigentlich eine Bildungsfrage, mal sagen. Ja. Ne? Denn wenn Englisch halt, wenn jeder eine ausreichend gute Schulbildung hätte oder, ja, sagen wir mal, hätte und da ausreichend mit Englischkenntnissen versorgt ist, dann ist da ein Zugang gegeben. Ne? Das ist, wie häufig fällt es leider auf Bildung wieder zurück? Oder das heißt leider. Das ist natürlich theoretisch gut, aber ist halt nicht überall gegeben. Ja.
Genau. Hm.
Ja, was haben wir sonst noch in dem Bereich? Es gibt Stack Exchange, es sagt sich ja jedem was. Letztendlich eine Frage-Antwort-Plattform, ursprünglich für den Softwareentwicklungsbereich, aber da gibt es mittlerweile für alle möglichen verschiedensten Themen, eigene Unterplattformen. Und es wurde jetzt auch der Vorschlag gemacht, in eine entsprechende Plattform für Open Science zu aufzusetzen. Da braucht man einen gewissen Support an Mitgliedern, und das ist, glaube ich, jetzt auch noch am Laufen. Es gibt da auch Bedenken, das wurde, glaube ich, auch auf der Open Science Mailingliste diskutiert, dass das halt nicht so offen ist, auch wenn die Datenbasis, ich glaube, es ist CC BY lizenziert, ne? Stack Exchange.
Ja, ich glaube, ja.
Auf jeden Fall eine offene Lizenz. Also zumindest das, was sozusagen reinkommt, ist entsprechend offen verfügbar. Dennoch ist es ein geschlossenes System von der Software her, und da gab es halt gewisse Bedenken. Ich denke, es könnte sinnvoll sein. Es gibt auch einen zu Open Data und da muss man natürlich schauen, wie viel Overlap gibt es oder wie viel Überlappung gibt es da und Redundanzen, ob das sinnvoll ist. Man kann sich da, denke ich mal, an der Diskussion beteiligen, ob das Sinn macht oder nicht. Ist auf jeden Fall spannend, dass das da mal vorgetragen wurde.
Mhm. Und als Stack Exchange hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm als relevant sozusagen für Wissenschaft. Aber
es gibt ja sogar eins für, wie heißt das, Academics meines Erachtens. Das ist manchmal gar nicht schlecht, also keine Ahnung, sind interessante Fragen wie, keine Ahnung, mein PhD-Supervisor, also mein Doktorvater ist irgendwie zu selten da und ich habe keine Supervision oder keine Betreuung. Wie kann ich da verfahren? Oder da werden verschiedenste Sachen gestellt, was eigentlich auch ganz gar nicht schlecht ist. Also ich kann das auch empfehlen, da mal drauf zu schauen. Also von was mache ich als Student bis was mache ich als Professor, was kann ich da machen? Also sozusagen die akademischen Gepflogenheiten oder Probleme werden da ganz gut diskutiert, genau. Academia.stackexchange.com wäre dann die entsprechende Seite und ich denke, das ist eine valide Sache. Es läuft auch ganz, also da kommt auch genug rein. Das ist ja immer sozusagen das Problem. Deshalb werden solche Plattformen nicht einfach aus dem Boden gestampft, sondern werden erst diskutiert und es wird geschaut, dass es genug Support gibt, dass genug Leute Interesse dran haben. Und das wird sich jetzt zeigen, ob das Open Science-Thema da auch genug Leute anziehen kann.
Mhm.
Ja. Ja, dann gibt es noch ein anderes Thema, was ich zumindest ganz wichtig finde, da ich selber, als Bioinformatiker finde ich das relativ wichtig, da ich auch Software produziere und ich hatte da mal einen Blogpost dazu geschrieben, wenn ich jetzt Software publiziere und keine Ahnung, man ist vielleicht in einem Lab, aber dann irgendwann zieht man um in ein anderes Lab und möchte seine Software mitnehmen, hat allerdings in dem Paper eine URL, also eine Webadresse für sein Tool angegeben, was sich jetzt ändert. Dann hat man ein Problem, weil sozusagen der Link im Paper ins Leere geht. Klar, man kann das suchen, aber das ist einfach nicht ganz schön. Und eigentlich bräuchte man die DOI auch für Software. Und das ist leider nicht ganz da. Ich habe das mal getestet. Ich werde das auch mit einer Software, die ich bald publizieren werde, mit Figshare mal testen. Da habe ich schon einen kleinen Blogpost geschrieben, wie ich das machen werde. Aber eigentlich ist es ein hässlicher, kleiner Dirty Hack. Und es gibt jetzt ein DFG-finanziertes Projekt, das heißt SciForge, in Anlehnung an SourceForge, eine relativ weit genutzte Plattform für Open-Source-Projekte, die genau das implementieren wollen. Ich habe da noch nicht viele Details gesehen, da gibt es diesen einen Blogpost und die Seite selber, wo ein bisschen was dazu beschrieben wird. Das ist allerdings alles noch in den Kinderschuhen, aber es ist schön zu sehen, dass da Entwicklung durchgeführt wird. Also ich würde sagen, wir bleiben am Ball und wenn es da mal was gibt, kann man sich das näher anschauen, denke ich.
Also an der Stelle, wenn man halt noch nicht so richtig viel mit Software-Lizenzierung und sowas zu tun hatte, ist es von außen dann irgendwie schwer zu betrachten. Also das meine erste Assoziation war, warum denn jetzt nochmal ein eigenes Lizenzmodell, wenn man doch mit BSD und GNU GPL und sowas freie Software-Lizenzen zur Verfügung hat. Aber ich glaube, da geht es halt explizit darum, das auf die Wissenschaft zu lizenzieren, oder?
Es geht gar nicht so sehr um die Lizenzen. Es geht ich gehe mal davon aus, dass alles Open Source sein, was da drauf hängt. Der Punkt ist eigentlich mehr, dass die so Sachen wie Versionierung. Es gibt Leute, die haben halt auf ihrer Uni-Homepage dann die letzte Version, aber du siehst halt nicht die, also das ist kein ordentliches Software-Repository im Sinne eines zum Beispiel eines Git oder Mercurial-Repositories, sondern einfach nur ein momentaner Dump. Und wenn du halt diese komplette Versionierungsgeschichte hast, ist das vorteilhaft, weil du auch siehst, wie Sachen entstanden sind. Und du hast halt einen deutigen Identifier, wenn du halt ein DOI angeben kannst. Und wenn das diese Plattform von vornherein mitgibt, dann ist das schon ein Fortschritt. Bei GitHub oder bei anderen Plattformen, sei es auch SourceForge, habe ich ja nicht die Möglichkeit. Da habe ich eine URL. Okay, die ist vielleicht mehr oder minder stabil, aber wenn man jetzt in einem Paper entsprechend so etwas einträgt und dann halt umzieht oder, keine Ahnung, eine Änderung vonstatten geht, dann wäre eine Weiterleitung im Sinne einer DOI eigentlich sehr sinnvoll.
Verstehe.
Also es geht nicht um die Lizenzierung, sondern es geht eigentlich um die technische Verfolgung und inhaltliche Verfolgung von so einem Softwareprojekt.
Ja, verstehe.
Vielleicht machen die sogar noch mehr draus, aber das war mein Verständnis von der ganzen Sache. Oder da sehe ich auch eine große Lücke. Das ist eigentlich wirklich ein wichtiges Thema, was da angegangen wird.
Okay. Was eigentlich ganz gut ist, weil das eine gute Überleitung zu unserem, genau. zu unserem Hauptthema ist. Das liegt nämlich ja. sehr, sehr nah dran. Mit dem vor dem ganzen Hintergrund Open Source, und ich entwickle Software, die ich ebenso frei zur Verfügung stelle. Denn wir wollten uns heute, und das ist jetzt so ein bisschen etwas weiter hinausgerutscht, weil der Nachtrag doch etwas ausführlicher geworden ist,
wir haben uns heute mal mit einem
nachgelagerten Thema beschäftigen. Oder eigentlich einem umgebenden Thema zur letzten Folge. Denn das eine ist natürlich, dass ich meine wissenschaftlichen Paper zur Verfügung stelle und frei zur Verfügung stelle und zugänglich mache für alle, ohne dass sie dafür zahlen müssen oder ähnliches. Das andere ist die Überlegung, was mache ich denn mit allen Informationen drumherum, die sinnvoll wären, um entweder das Paper zu verstehen und besser nachvollziehen zu können, oder sogar, und das ist einer der Punkte, die schon sehr, sehr lange im Bereich der Wissenschaft eine Rolle spielen, um sie reproduzierbar zu machen.
Genau, letztendlich haben wir jetzt das Pferd von hinten aufgezäumt. Wir haben sozusagen angefangen mit einer Beschreibung von Open Access, sozusagen das Ergebnis der wissenschaftlichen Arbeit soll offen zugänglich sein. Und jetzt gehen wir sozusagen einen Schritt zurück, wie kommen wir denn zu dieser Publikation? Was sind eigentlich die Sachen, die gemacht wurden? Welche Daten traten auf? Was wurde durchgeführt? Und wie kommt man denn zu dem eigentlichen Wissen, was man dann in Form eines Papers herausgeben möchte? Ja, und das ist natürlich, eigentlich möchte man ja annehmen, selbstverständlich. Eigentlich sollte es sein, ich nehme dann das Paper und da steht alles drin, um nachzuvollziehen, wie dieses Wissen entstand. Man muss leider sagen, das ist nicht wirklich der Fall. Klar, es gibt in jedem Paper diesen Material Method, also Methoden und Materialienteil. Wer sich allerdings sowas mal wirklich angeschaut hat und das versucht nachzumachen, also ich habe eigentlich fast immer das Problem, und ich will mich da wahrscheinlich auch nicht ausklammern, mit meinen eigenen Papern, ich konnte nicht jederzeit mich hinsetzen und exakt dieses Projekt sozusagen nachkochen. Also ist wirklich eigentlich utopisch.
Ja.
Aber diese Utopie ist eigentlich da, wo es hingehen sollte. Ja, soll heißen, jeder kann sich das Paper nehmen und exakt zu den gleichen Ergebnissen kommen, wenn er diese Sachen Schritt für Schritt nachvollzieht. Und da sind wir momentan leider nicht. Wir sind eigentlich in weiter Ferne.
Ja. Das ist ja so ein Stückchen weit das, was wir aus der Technik her schon im Rahmen der Open-Source-Bewegung kennen. Also dass der Source-Code zur Verfügung gestellt ist und dass ihn jeder unter den angegebenen Bedingungen selber kompilieren kann. Und dementsprechend, wenn dort Fehler vorliegen, in der Lage ist, das nachzuvollziehen. Und das ist ja so einer der, denke ich, also aus meiner Nicht-Informatik-, Nicht-Programmierer-Sicht, einer der wesentlichen Punkte auch im Rahmen dieser Open-Source-Bewegung, dass halt viele in der Lage sind, an diesem Problem zu arbeiten, weil sie es sehr genau nachvollziehen können, an der Stelle anhand des Source-Codes und anhand jeder einzelnen Codezeile. Und so beispielsweise auch zum einen Software weiterentwickelt werden kann, zum anderen Software aber auch Fehler bereinigt werden kann. Und das sozusagen auf die Wissenschaften rückzubeziehen oder zu übertragen, oder vielleicht kommt das auch aus der Wissenschaft, wenn man das jetzt so auf so einer Zeitlinie sehen würde, die Wiederholbarkeit zu garantieren und unter denselben empirisch-wissenschaftlichen Gegebenheiten ein Experiment zu wiederholen. Das ist sozusagen einer der Punkte, an denen wir kommen wollen.
Genau. Und man muss natürlich gestehen, in der Software ist es relativ einfach, das zu machen, weil man hier mit einem einzelnen oder einer gewissen Art von Objekten arbeitet, in dem Fall halt Software, und kann ein Plaintext sein, den man sich einfach durchlesen kann. Ein Experimentenwissenschaftliches, sagen wir mal im biologischen Bereich, ist natürlich sehr viel schwieriger zu beschreiben, und da kommen wir später auch noch hin, so ja, zu sagen, ich nehme die Pipette in die rechte Hand, ich drücke den Knopf und fülle dann 0,2 Mikroliter in die Pipette von dieser Flüssigkeit und tue das in einen anderen, natürlich, das wird sehr ausschweifend.
Ja.
Und da sozusagen das richtige Mitte, die richtige Mitte zwischen zu ausschweifend und nicht genug Informationen zu finden, das ist natürlich auch schwierig. Und auch viele Journale haben ganz klar Restriktionen bezüglich des Methodenteils oder des Gesamtvolumen des Papers. Man hat natürlich immer noch das Supplemental, also Material, sozusagen die zusätzlichen Materialien, die man noch anhängen kann. Und da findet man auch häufig solche Sachen. Aber dennoch ist es auch von der ganzen Sache her sehr schwierig, diese Reproduzierbarkeit überhaupt zu schaffen. Ja. Jetzt rein vom Technischen her.
Also
Open Source oder Software ist natürlich einfacher,
ja, sagen wir mal. Also Open Source, also Software allgemein ist ja sehr stark formalisiert durch die Programmiersprache, die du nutzt.
Genau.
Ne? Weil die unterliegt halt einfach diesen Regeln, für die sie gedacht ist. Und das hast du halt bei der Wissenschaft auch in Teilen. Es ist aber sehr viel umfänglicher, weil du natürlich sehr viel mehr sehr viel mehr drumherum noch mit beachten musst. Und das zu formalisieren ist einfach einen Riesenaufwand, um es mal lapidar zu formulieren.
Genau, also wir werden da später noch ein kleines Gegenbeispiel bringen, aber letztendlich muss man sich mal vor Augen halten, das, was man tagtäglich macht, zu beschreiben, ist nicht einfach. Kann man fast das Beispiel Kochbuch nehmen. Ja? Im Kochbuch, da geht es vielleicht gerade noch so, weil es da auch ein gewisses eingeschränktes Vokabular gibt und so, aber auch da gibt es vielleicht Unklarheiten. Und letztendlich ist, wenn man so ein Experiment macht, eigentlich nichts anderes als ein Algorithmus, also ein Abfolge von verschiedenen Schritten, der beschrieben wird. Und jetzt muss man sich überlegen, kann ich das, was ich gerade mache, so gut beschreiben, dass jemand anderes, der das genau machen möchte, ebenfalls durchführen kann. Und da wird einem auch relativ schnell klar werden, dass das nicht immer so einfach zu machen ist. Also es gibt diesen technischen Aspekt. Es gibt allerdings auch, ich finde, einen sozialen Aspekt. Wenn man sein Paper irgendwo hinschickt an ein Journal, dann möchte man natürlich dass es angenommen wird. Und manchmal möchte man da auch über gewisse Unklarheiten, die auftraten oder gewisse Schwächen des Papers natürlich auch hinweg täuschen, ist vielleicht etwas hart, aber möchte man vielleicht nicht den Fokus darauf lenken. Und da kann man natürlich sagen, okay, da werde ich bestimmte Sachen nicht so detailliert beschreiben, dass da nicht so die Nachfragen bestehen oder dass man das nicht so leicht sieht, dass da vielleicht gewisse Sachen gemacht wurden, um bestimmte Sachen zu glätten zum Beispiel. Und das ist einfach auch die Angst des Wissenschaftlers, da den Fehler offen zu legen und mit der entsprechenden Transparenz ranzugehen. Es ist auch, man muss immer bombensicher rangehen, sagen, ja, dieses ist ein ganz solides Paper, wir haben überhaupt keine Probleme damit, die Message ist ganz klar. Dabei ist das nicht so. Das ist eigentlich ein soziales Problem. Man muss eigentlich mehr Fehler eingestehen und einfach sagen, man ist da doch nur Mensch und man ist da auch als Wissenschaftler jetzt nicht. Man kann nicht alle Fehler ausschließen.
Ja. Das ist ja ein Punkt, der hier schon sehr, sehr früh zur Sprache kam. Ich glaube, da habe ich sogar in der Nullnummer schon drüber gesprochen. Mhm. Das wäre der wissenschaftsimmanente Prozess ist ja sozusagen der Falsifikation. Ne? Also ich versuche ja nicht die eine Wahrheit zu finden, sondern ich versuche über Falsifikation alle Zustände aufzuschließen, die nicht einer Wahrheit entsprechen können. Und mich so anzunähern. Und dementsprechend ist die Falsifikation, die Verneinung, die Identifikation des Fehlers eigentlich der Prozess, der schon immer in der Wissenschaft derjenige ist, an dem sie sich herauskristallisiert. Und wir sind irgendwie dahin gekommen, was wahrscheinlich genau so eine Art sozialer Prozess ist, den du beschreibst. Wir sind irgendwie dahin gekommen, dass der Fehler als etwas Schlimmes dasteht, als etwas, was es zu vermeiden gilt. Aber ganz, ganz, das totale Gegenteil ist eigentlich der Fall. Du willst ja genau die Fehler provozieren und herausfinden, damit du zu den Sachen kommst, die genau nicht im Rahmen dieses Fehlers liegen, anhand dessen du dann wirklich Dinge ablesen kannst, Prozesse beschreiben kannst, die Findings herauskriegst, die dann wieder in den nächsten Schritt gehen können. Und das ist so ein Stückchen weit genau das, worauf wir uns wieder zurückbesinnen müssen, worauf sich vor allen Dingen diejenigen zurückbesinnen müssen, die über sowas kommunizieren. Na, also
eigentlich jeder. Also eigentlich müsste sozusagen die Wissenschaftstheorie von Popper, von Karl Popper, einfach sehr viel mehr jedem Studenten schon in die Wiege gelegt werden, das einfach, um das Fundament zu schaffen. Und also ich habe Karl Popper, muss ich sagen, nicht in der Uni oder nicht von ihm gelernt in der Uni. Ja, das kam alles später. Lustigerweise ist die deutsche Podcast-Szene ja irgendwie ziemlich auf Karl Popper eingeschossen. Das ist sehr gut, also zumindest das, was ich so höre. Aber ich denke, das muss den Leuten einfach klar gemacht werden. Das, was du gesagt hast, sozusagen, wir haben eine Arbeitshypothese und jetzt geht es darum, diese Arbeitshypothese muss einfach bombardiert werden. Die muss abgeklopft werden und wenn sich als falsch herausstellt, dann ist das nicht schlecht, sondern es ist ein Teil der Wahrheitsfindung. Die totale Wahrheit werden wir nie haben, aber wir müssen unsere Thesen einfach andauernd bombardieren und alles hinterfragen. Und ich denke mal, das ist unter anderem auch durch die Finanzierung der Wissenschaft einfach so, dass du dir das nicht mehr leisten kannst oder möchtest. Ja, du musst sagen, hier ist mein heißes Paper, das ist alles solide, glaub mir, ich bin der Beste, hier gibt es nichts zu zweifeln, bitte publizieren, ich muss nämlich meinen nächsten Grant schreiben, um wieder Geld reinzubekommen.
Ja. Genau.
Das hängt, denke ich, damit zusammen.
Genau. Der dritte Punkt, den ich da sehen würde, wenn wir jetzt sozusagen zwei identifiziert haben, ist einer, der total sinnvoll ist, der immer so ein bisschen schwer noch als wissenschaftlich zu begreifen ist, nämlich den der Wiederverwendung. Und in dem Moment, wo ich im Rahmen von Reproduzierbarkeit halt nicht nur die Formalien darlege, wie ich Dinge zu reproduzieren oder wie ich Dinge reproduzieren kann, wie ich Erkenntnisse, Ergebnisse reproduzieren kann, sondern auch alles, was dazugehört, um das durchführen zu können, bereite ich natürlich nicht nur den Boden für genau das, nämlich dass Dinge reproduziert werden können, sondern ich bereite vor allen Dingen auch den Boden für Anschlussfähigkeit. Ne? Und ich kann dann hergehen und sagen, oh wunderbar, da gibt es einen Datensatz, der für eigentlich eine ganz andere Fragestellung erhoben wurde, der mir aber ganz genauso hilft. Und an der Stelle ist also auch dieser Data-Sharing-Aspekt, der mir zum einen erlaubt, Dinge nachvollziehen zu können, zum anderen aber auch sie von dem Punkt aus zu nehmen und verändert erneut zu prozessieren. Ein ganz charmanter, finde ich.
Genau. Ja, man muss natürlich auch noch sagen, um wieder vielleicht auf darauf zurückzukommen, warum die Leute das auch nicht machen, ist, würde sagen, wenn die Leute eine Methode entwickelt haben, die und da Energie reingesteckt haben, dann möchten sie damit vielleicht nicht nur ein Paper schreiben, sondern auch andere. Und wenn man das halt jetzt öffentlich beschreibt, dann können das andere genauso machen. Und ich habe das mehrfach erlebt oder ich sehe das bei vielen Sachen, dass die Reproduzierbarkeit wahrscheinlich auch aus dem Grunde nicht gegeben ist und explizit nicht gewollt wird, um einfach noch mehr Paper aus einem Prozess zu bekommen. Ja. Ja. Man muss natürlich auch sagen, es gibt noch technisch gesehen noch andere Probleme. Also ich kann es aus den Biowissenschaften erzählen, wenn Leute Experimente machen, dann können sie natürlich mit Standardchemikalien arbeiten, aber es gibt auch bestimmte proprietäre Kits, die halt verschiedene Chemikalien kombinieren und da ist auch teilweise gar nicht ganz klar, was drin ist. Also das ist nicht unüblich. Das Gleiche gilt auch für Geräte, als auch dann wieder zurückzukommen für Software, dass Leute irgendwelche Tools oder irgendwelche Hilfsmittel nutzen, die eigentlich eine Blackbox darstellen. Und das ist macht die Sache natürlich für den Wissenschaftler einfacher, weil er sozusagen diese Mühe sich erspart, aber gesamtkonzeptlich kann das ein Problem darstellen, weil man eben nicht weiß, was genau passiert. Mhm. Also ein Mangel an Transparenz.
Mhm. Auch da hatte ich schon mal in einer der frühen Folgen erwähnt, da gibt es eine ganz spannende Entwicklung, die glaube ich so ein bisschen in der Open-Source-Bewegung ruht oder sich aus der herauskristallisiert hat, das ganze Thema Do-it-yourself-Biology.
Genau.
Sozusagen die Leute wieder in die Lage zu versetzen, Dinge einfach selber zu tun. Und ich glaube, da geht es um DNA-Polymerase oder sowas, wo du jetzt halt auch irgendwie...
Genau, da werden wir später ein bisschen was erzählen. Es gibt eine offene PCR-Maschine.
Ah ja, wunderbar.
Das so als ein Beispiel. Also wer weiß, was PCR ist, also es geht letztendlich darum, DNA-Fragmente zu replizieren und zu vermehren und das ist letztendlich nichts anderes als ein Gerät, was ein gewisses Temperaturprogramm abfährt. Das kann man relativ einfach machen, da gibt es dieses eine Ding. Das können wir später noch ein bisschen ausbauen. Mhm. Aber genau das... die meiste Hardware, die halt rumsteht und auch sehr teuer ist, ist einfach geschlossen. Das muss man sich vor Augen halten. Ja.
Mhm.
Ja, und das Problem, der was durch alle diese Sachen halt auftritt, ist, dass viele Sachen nicht nachvollziehbar sind und das hat fatale Folgen. Und es gibt da ein schönes Beispiel oder ein ganzes Set an Beispielen, das war, glaube ich, in ich belege gerade das Journal Nature Chemical Biology, die haben das mal aufgelistet, es gab verschiedene Publikationen, aber die haben halt zwei rausgekramt. Und die eine, da ging es bei darum, da hat, glaube ich, Bayer hat ein paar Publikationen getestet und konnte, glaube ich, nur 11% nachkochen. Soll heißen, da sind wirklich durch ein Peer Review gegangene Publikationen und dennoch konnte da nur ein Bruchteil von dem nachgebaut werden. Und das ist erschreckend. Also selbst, ich hatte mal einen Vortrag gehört von einem, der auch aus der Industrie kam und die meinten selber, lagen sie bei 50 oder unter 50%. Und das ist eigentlich unglaublich, wenn man überlegt, dass da wirklich viele Ressourcen reingehen, dass das dann publiziert ist und dass die Leute, wenn sie das dann sinnvoll einsetzen wollen und darauf aufbauen wollen, diese Sachen nicht nachmachen können. Das ist dann so ein bisschen der Tanz ums goldene Kalb. Ja. Wenn es nur darum geht, oh, ich habe hier meine Publikation draußen und man im Endeffekt kann keiner was damit anfangen. Ja. Dann geht es nur darum, ein paar Buchstaben in die Welt zu setzen, aber das bringt uns nicht weiter. Und das ist eigentlich fatal. Das ist wirklich grausam. Und wenn man jetzt überlegt, dass es ist Krebsforschung und alle solche Sachen, dass dann auch Leute, die auf diesen Sachen aufbauen, erstmal in die Sackgasse laufen und Zeit verschwenden, diese Sachen zu reproduzieren und das nicht können, dann wird einem, denke ich, dieses ganze Bild einfach mal vor Augen geführt.
Ja, ist vor allen Dingen einfach ein Riesenproblem, wenn man sich mal klar macht, warum sich eine Gesellschaft eigentlich die Wissenschaft leistet und warum sie in dieses System Wissenschaft so Unmengen an Geld pumpt. Nehmen wir vielleicht mal die Industrieforschung, also die angewandte Forschung raus, wo oftmals auch ein gewisser Verwertungsaspekt eine Rolle spielt. Aber Grundlagenforschung, ne? Also warum leistet sich ein Staat eine Grundlagenforschung, eine Wissenschaft, die Grundlagenforschung betreibt, die Milliarden und Abermilliarden kostet, doch eigentlich nur aus dem Grund, um der Gesellschaft und den anderen Teilsystemen oder damit die Wissenschaft den anderen Teilsystemen der Gesellschaft, sei es zum Beispiel die Wirtschaft, sei es zum Beispiel die breite Gesellschaft, also die Bevölkerung, Wissen zuzuführen und dieses Wissen operationalisierbar zu machen und daraus Problemlösungen zu erarbeiten. Und in dem Moment, wo das sozusagen nicht mehr möglich ist, dass die anderen Teilsysteme genau dieses produzierte Wissen nicht mehr verstehen, nicht mehr nachvollziehen, nicht mehr reproduzieren können und daraus keine Handlungsempfehlungen, keine Problemlösungen ableiten können, ist sozusagen die Existenz von Wissenschaft und in dem spezifischen Fall vielleicht auch die Vergabe von Fördermitteln einfach in Frage gestellt. Und das wäre ein Riesenproblem.
Ich denke, das ist, wie soll ich das sagen, das ist, zum Glück weiß die breite Bevölkerung davon nicht. Denn sonst müsste ich mir anhören, ach, ihr Wissenschaftler, ihr macht ja nur irgendwelche Sachen, die uns gar nichts bringen.
Genau.
Und das ist fatal. Ja. Das ist fatal, wenn eine Gesellschaft, die eigentlich ich zumindest empfinde mich in einer Wissensgesellschaft lebend, wenn da diese Zweifel und dann zu Recht Zweifel auftreten, dann kann das fatal sein.
Ja. Wohin man halt dann wieder kommt, ist, wenn man das ein Stückchen weiter denkt, ist, dass halt nicht nur Kommunikationsabteilungen den Zwang der Legitimation der Wissenschaft in die Öffentlichkeit verspüren sollten, sondern eigentlich sollte dieser Zwang als von der gesamten Wissenschaft getragen werden. Ne? Also, und das ist ja genau das, wo Open Science ansetzt, in all seinen Aspekten dort für Transparenz zu schaffen, wo sie sinnvoll ist, nicht nur, weil daraus wahnsinnig viele andere positive Aspekte erwachsen können, sondern einfach auch so ein Stückchen weit der Legitimität wegen.
Genau, eigentlich ist Open Science Wissenschaft, wie sie sein sollte. Eigentlich die Grundprinzipien der Wissenschaft sind offen und transparent. Das ist, wieder auf, um auf Karl Popper zurückzukommen, das ist eigentlich wissenschaftsinhärent. Das ist ein Teil dieses ganzen wissenschaftlichen Prozesses, dass das jeder nachvollziehen kann. Und wir sind eigentlich auf Abwägen, wenn wir das nicht machen.
Genau, genau.
Ja, und es ist, also das ist ein bekanntes Problem und es gab auch ein Nature-Special dazu, es gab auch beim Science-Special dazu, also das Thema wird auch häufig aufgegriffen, es gab auch bei Science-Log, gab es auch eine Artikelserie dazu. Das ist zum Glück auch zugegen in den allgemeinen Medien, oder was heißt allgemein, in den wissenschaftlichen Medien natürlich nur. Aber ich denke, das muss noch weiter diskutiert werden, deshalb machen wir auch diese Sendung darüber. Und vor allem auch, es muss auch weiter an Lösungen gearbeitet werden. Und was wir auch vorhin schon diskutiert haben, so Sachen wie die SciForge und so, das sind Teilaspekte, die das Problem oder die diese Sache entsprechend angehen.
Genau. Also wir werden diese ganzen bereits existenten Artikelserien mal verlinken. Da, genau. Da gibt es dann jeweils diverse Artikel zu. Da kann man sich mal durchlesen. Spannend fand ich ganz, ganz schön. Ich habe jetzt so ein paar Artikel nochmal aus dem Science Special von 2011 gelesen und dann aus dem Nature Special von 2013. Das natürlich so ein bisschen oder so ein Stückchen weit auf Nature gemünzt war. Aber ich fand schon, dass man die grundlegenden Punkte, die da zur Sprache kommen, haben sich halt nicht geändert. Du merkst aber, oder zumindest glaube ich, herauslesen zu können, dass in diesen 2 bis 3 Jahren, die da unterschiedlich oder die da ein Zeitunterschied vorliegt, dass sich da schon erheblich mehr getan hat. Also die Argumentation ist eine andere. Die Argumentation setzt sozusagen schon auf so ein Stückchen mehr Wissen, was man in dieser Zeit aggregiert hat, auf. Und es wird sozusagen gar nicht mehr so sehr konstatiert, wir müssten mal, sondern wir machen oder wir müssen jetzt argumentiert. Und das
es wird schon viel implementiert und gespielt. Genau. Es gibt jetzt, es ist mehr allerdings von unten nach oben. Also es ist mehr bottom-up als top-down, würde ich sagen. Genau. So wie ich das sehe. Ich muss auch sagen, ich bin erstaunt, denn dieses Thema habe ich doch schon eine ganze Weile auf dem Schirm und immer halt wirklich so als sehr stiefmütterlich betrachtet. Aber als ich jetzt letztes Jahr auf der ISMB war, sozusagen die größte Bioinformatik-Konferenz der Welt, würde ich sagen, zumindest eine der größeren. Da war eine der Keynote, war von Carol Goebel, war über das Thema Reproduzierbarkeit und solche Sachen. Das war enorm. Eine Keynote nur zu diesem Thema. Das lässt hoffen.
Ja.
Das lässt hoffen, dass es doch wieder oder dass es in die breite Masse gedrängt wird und da auch diskutiert wird und dass auch hoffentlich auch bald die entsprechenden finanziellen Entitäten, also DFG und BMBF und so, das auch entsprechend fordern, dass diese Sachen kommen.
Du hast es gerade so in einem Nebensatz erwähnt, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem wir ansetzen können und vielleicht mal von diesem theoretischen Konstrukt, was wir, glaube ich, nach meinem Empfinden ganz gut dargelegt haben, warum das eigentlich so wichtig ist und warum wir das hier zu einem Thema machen, über das wir mal explizit sprechen wollen, davon ein bisschen wegzukommen und hin mal zu konkreten Ansätzen. Denn du hast gerade gesagt, dass da existieren Ansätze und die kommen meistens genau nicht top-down, sondern die kommen so aus der Community. Und das ist ja so ein genau auch der Aspekt, der sich bei den meisten Themenfeldern in diesem Komplex Open Science abzeichnet. Und ich denke, wir können eine ganze Reihe von über Initiativen und so Prinzipien, die sich da mittlerweile herauskristallisiert haben, die gefunden wurden, die diskutiert wurden, die zusammengeschrieben wurden, aber auch über eine Reihe von Tools und spannenden Projekten, die da jetzt so existieren, hier mal auflisten.
Genau. Und man muss natürlich auch sagen, es gibt sicher einige generelle Prinzipien, die sicher für alle Communities, also wissenschaftliche Communities greifen. Dennoch gibt es auch sicher viele fachspezifische Lösungen oder Ansätze, die einfach nicht übertragbar sind. Das ist, denke ich, die ganze Spanne wird da zu bedenken sein. Also von allgemeinen Sachen bis zu sehr spezifisch, weil einfach in diesem Feld nur diese Art von Daten oder sowas auftritt. Muss man sich immer zugegenhalten, dass man da an verschiedenen Leveln arbeitet. Ja. Aber ein relativ bekanntes Prinzip ist das sogenannte Penton Principle oder Penton Principles. Da geht es eigentlich darum, zu sagen, mit welcher Lizenz sollen wir eigentlich arbeiten, wenn wir jetzt unsere Daten öffentlich machen wollen. Und es ist relativ klar, dass eigentlich jegliche Einschränkung hier negativ ist. Und deshalb sagen diese Penton Principles eigentlich, dass man Daten unter der Public Domain veröffentlichen soll oder äquivalent in Creative Commons wäre das CC0. Was so viel heißt wie, du kannst mit meinen Daten machen, was du willst, ich gebe jegliche Verbindung zu mir ab. Also es ist nicht mal Attribution ist damit gegeben. Also heißen, jeder kann damit machen, was er möchte, ohne irgendetwas, ohne dass der Urheber etwas davon einfordern kann. Ja.
Also das Ganze ist in so einem Bereich, wie gehe ich eigentlich mit Daten um, wie stelle ich Daten zur Verfügung? Und zwar so, dass sie in so einem Open Science Gedanken so offen wie möglich sind. Also das hatten wir, glaube ich, auch das letzte Mal angesprochen, als wir über Lizenzen gesprochen haben. In dem Moment, wo ich eine Einschränkung mache, gehe ich einen Freiheitsgrad herunter. Und es kann genau dieser Freiheitsgrad sein, der verhindert, dass Daten weiter genutzt werden. Der verhindert, dass Daten wiederverwendet werden. Dass Daten bearbeitet und neue Ableitungen davon gefunden werden. Und Dependent Principles, wie auch andere Lizenzierungs-Guidelines für Daten, es gibt da so eine von der Open Definition beispielsweise, sagen halt grundsätzlich, dass der größtmögliche Freiheitsgrad der größt oder der positivste Weg sein dürfte.
Genau.
Gerade erschienen ist übrigens die Joint Declaration of Data Citation Principles. Habe ich letzte Woche bloß mal ganz kurz an mir vorbeifliegen sehen. Habe jetzt noch nicht so richtig tief reingucken können. Aber im Prinzip ist das so ein Stückchen weit so eine Reformulierung oder das Zusammenschreiben von Grundprinzipien, die wichtig sind, wenn man mit Daten umgehen will, gerade im Rahmen von Wissenschaft und Forschung. Und da gibt es auch eine ganze Liste von Menschen und Organisationen, die das Ganze unterzeichnet haben und damit also auch klar ein Statement abgegeben haben, dass das ein wünschenswertes Unterfangen, ein wünschenswerter Zustand ist, mit Daten nach diesen Prinzipien zu verfahren.
Genau. Und man muss natürlich sagen, jetzt sind wir schon fast bei dem Endprodukt gerade hängen geblieben, soll heißen, offene Daten, das heißt, ich publiziere mein Paper und hier sind die Daten dazu. Das ist schon mal sehr löblich, wenn man das hinbekommt. Das heißt, man packt wirklich alles, was man produziert hat, raus. Jetzt ist der nächste Schritt eigentlich, zu dokumentieren, wie komme ich von meinem Start des Projektes eigentlich zu diesen Daten, die ich nun publiziere. Und da ist der Begriff Data Lineage, auch Data Provenance, das Schlagwort, oder wäre hier zu nennen. Und das beschreibt eigentlich ja diese Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe mit diesen Daten oder mit diesen Messungen angefangen, dann habe ich die so und so prozessiert und bin dann damit zu diesen endgültigen Ergebnissen gekommen. Das ist sozusagen die ganze Verarbeitungsreihe, diese ganze Prozessierung auch mit offengelegt ist und damit auch wieder reproduzierbar gemacht ist. Das ist, denke ich, ein sehr wichtiges Prinzip. Und das ist leider immer relativ schwer, das auch, ja, auch selbst wenn man es für einen selber gemacht hat, das dann auch wieder draußen zu kommunizieren, wie man sowas machen
kann. Das ist ja ein Stückchen das, was in Software wiederum recht einfach abgebildet werden kann, weil man einfach eine definierte Art und Weise der Umgang mit Daten hat, also ERV, ne? Input, Datenverarbeitung, Ausgabe. Oder irgendwie sowas. Genau. Und alles, was dazwischen abläuft, ist halt formalisiert durch die Programmiersprache und ich kann genau sagen, was an welcher Stelle wie passiert und unter welchen Parametern oder innerhalb welcher Grenzen. Und das mit bei der wissenschaftlichen Datenerhebung zu machen, ist erheblich schwieriger zu beschreiben, weil natürlich die wissenschaftlichen Datenerhebungsmethoden sich auch extrem unterscheiden. Ne? Also in der Soziologie oder anders in der Sozialwissenschaft reden wir da sehr stark über so Methoden wie Erhebung, Beobachtung, während wir in der Biologie über Experimente im Labor und keine Ahnung,
Messung, ja.
Extraktion von Zellen aus Gewebeproben oder sowas reden. Ne? Also da einen Ansatz der Beschreibung und der Formalisierung zu finden, der interdisziplinär gelten kann, ist unglaublich kompliziert.
Genau, das ist sehr, sehr schwierig. Und auf der anderen Seite ist auch ist auf der programmatischen Ebene noch nicht alles ausgeschöpft. Also ich kann das sagen, ich als Bioinformatiker versuche auch für mich selber, ich habe ein enorm schlechtes Gedächtnis, ich sitze auf enorm vielen Projekten, deshalb mache ich für mich, mache ich alles reproduzierbar. Soll heißen, für mich persönlich heißt das, ich mache Shell-Skripte. Soll heißen, man kann in der, ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu technisch, man kann in der Kommandozeile, kann man gewisse Befehle ausführen und damit seine Daten prozessieren, aber das kann ich auch alles in einem Shell-Skript durchführen und dann, wenn ich dieses Shell-Skript ablaufen lasse, werden alle diese Sachen exakt so abgelaufen oder exakt so prozessiert, wie das der Fall ist. Und ich, auch wenn ich irgendwo was runterlade, dann mache ich das mit einem Tool namens wget. Das heißt, ich weiß, da kommen die Daten her. Oder ich kopiere sie aus unserem zentralen Sequencing Repository, tue es dahin. Und der Code liegt rum, dieses Shell-Script liegt rum. Ich kann sozusagen alles nachvollziehen. Und für mich ist dieses Shell-Script gleichzeitig mein Laborjournal. So wie der Biologe halt im Labor aufschreibt, was er gemacht hat, ist dieses Shell-Script meine Dokumentation für mich selber, theoretisch auch für meine Kollegen, also können sie auch ran. Allerdings, und da muss ich mir eigentlich an die eigene Nase fassen, habe ich das noch nicht publiziert. Eigentlich müsste man das exakt so rausgeben, müsste man alle diese Sachen so in einen Folder mit dranhängen, ist halt total unüblich. Ja. Aber dass man sagt, okay, ich habe hier die Daten bezogen, ich habe dann dieses Tool darauf angesetzt, der Output wurde dann hier reingetan und wurde dann noch weiter verarbeitet. Natürlich hat man ab und zu noch manuelle Schritte dabei, dass man zum Beispiel manuell Sachen überprüft, aber dann könnte man sagen, okay, hier ist dazu der Input gewesen, dann haben wir manuell bearbeitet, da kam das raus. Auch das könnte man eigentlich ganz gut abbilden.
Ist ja auch das, was man im Umgang mit oder was man so klassisch in der Uni lernt, wenn man anfängt, so Prinzipien des wissenschaftlichen Arbeitens zu erlernen oder da herangeführt wird, dass man auch klar macht dann in Papern, die man schreibt, in Arbeiten, die man abgibt, wie habe ich Daten erhoben, unter welchen Parametern, wann habe ich sie erhoben, wie habe ich sie dann bearbeitet und das sozusagen nicht nur zu beschreiben und darauf angewiesen zu sein, dass das möglichst in dem Paper mitgenommen genannt wird, sondern halt auch die Daten nachvollziehbar dazuzugeben, dass ich also genau sehen kann, wann sind die Daten erhoben. Kann ich sie sogar eventuell mir nochmal holen in der Art und Weise oder vielleicht sogar mit einem neueren Timestamp oder ähnliches? Was sind die Tools, die ich benutzt habe, um sie zu bearbeiten und was sind vielleicht Dinge, habe ich Datensätze bereinigt danach, bevor ich sie bearbeitet habe? All diese Dinge, die da eine Rolle spielen können, nachvollziehbar zu machen. Das ist natürlich der Punkt, an dem man irgendwann hin will.
Genau. Und wie schon gesagt, also ich bin, sagen wir so, in der glücklichen Situation, dass es bei mir geht und ich versuche das auch weiter zu verbreiten. Also leider hat man sowas auch nicht in der Uni gelernt. Das ist das irgendwie Learning by Doing. Ich beaufsichtige. Ich betreue mittlerweile natürlich auch verschiedene Leute und klopfe denen auch auf die Finger, wenn ich was nicht nachvollziehen kann. Wenn ich sozusagen in das Skript reinschaue und sage, nee, da fehlt doch was. Und das ist, denke ich, sehr wichtig, dass sich das weiter verbreitet. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Also ich schlafe sehr viel besser, weil ich einfach weiß, ich kann 3 Jahre zurückgehen, kann gucken, okay, was habe ich denn hier gemacht und kann das exakt wieder ablaufen lassen. Und jeder weiß, solche Projekte ziehen sich manchmal länger hin und gerade ich als Bioinformatiker bin dann auch nicht immer sozusagen im ganzen Prozess eingebunden, sondern lässt am Anfang was laufen, dann kommen sie nach 2, 3 Jahren wieder und wollen wissen, was hast du denn da gemacht, wir wollen jetzt hier noch was weitermachen. Und man schläft sehr viel ruhiger, wenn man Shell-Skripte nutzt oder halt Make-Files oder was einem auch immer da zugegenkommt. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt auch diesen Ansatz des sogenannten Literate Programming. Soll heißen, man hat eigentlich ein Dokument, in dem man den Code einbindet, als auch die daraus resultierenden Ergebnisse wie auch Visualisierung. Und da gibt es verschiedenste nette Ansätze. Klassisch ist, wenn man mit R, dieser mehr statistisch orientierten Programmiersprache arbeitet, ist Sweef. In Python gibt es eine neuere Entwicklung, die heißt IPython Notebook. Das ist sehr mächtig und ist auch nicht nur auf Python mittlerweile beschränkt. Das kann ich jedem empfehlen. Es gibt auch, wenn man ein Emacs-Freund ist, also das ist ein relativ mächtiger Editor, gibt es Emacs Babel oder Emacs Org Mode Babel. Es gibt da verschiedenste Sachen. Das, wenn man, sagen wir so, einen Computer Science oder Informatik-Hintergrund hat, gibt es da viele Möglichkeiten schon.
Ich würde sogar an der Stelle, lass uns doch mal vielleicht mal einen ganz, ganz kurzen Schlenker machen. Das vielleicht an einem Beispiel von meinem eigenen Hintergrund. Ich habe halt Magister studiert auf zwei Hauptfächer verteilt. Das eine war so Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Das andere war im Prinzip englische Philologie mit der Ausprägung in Richtung Linguistik, also Sprachwissenschaft. Mhm. Und als ich angefangen habe, ich habe ja so ewig lange studiert, als ich angefangen habe, war das Thema wissenschaftliches Arbeiten sehr, sehr stark auf die sozialwissenschaftlichen Methoden konzentriert. Und irgendwann ging es dann so mehr und mehr über, dass man so mitbekommen hat, dass es ja vielleicht sinnvoll wäre, die Informatik als Tool zu benutzen und sich versucht, da mal zu bedienen, um einfach seinen Methodenbaukasten zu erweitern. Und am Ende, gerade in der Linguistik, ist das durchaus verbreitet, also so Computerlinguistik zu machen, dass man auch große Datensätze oder in der Korpuslinguistik hat man das oft, dass man ganze Sprachdatensätze nach bestimmten Mustern abarbeiten kann, dass man da Analysen drüber fahren kann, dass man statistische Erhebungen machen kann. Also da gibt es, das Toolset ist da unglaublich breit. Und an der Stelle frage ich mich dann immer, ob die Universitäten und die entsprechenden Fachbereiche nicht sehr viel stärker darauf mittlerweile trainieren und abzielen sollten, genau das ihren Studenten beizubringen. Weil, wie du sagst, das kann nicht jeder. Du hast dir das zum Teil auch eher selber dann beigebracht, Shell-Skripte zu schreiben und Makefile zu machen. Das ist vielleicht jetzt so schon sehr speziell. Ne, so auf der Kommandoebene und Shell und sowas, das kann vielleicht nicht jeder. Aber es gibt ja genug Tools, die einem da nochmal so eine GUI zur Verfügung stellen, wo einem das vielleicht ein bisschen leichter gemacht wird. Und an der Stelle wäre das doch schon der Schritt, dass ich damit gar nicht warte, bis ich dann in meiner wissenschaftlichen Karriere dann arbeite, sondern genau in der Uni schon ansetze, in der Ausbildung.
Korrekt, ganz genau. Und es gibt ja auch diese verschiedenen Workflow-Systeme, wie Taverna, Galaxy, MyExperiment und so, die eigentlich genau das machen. Man braucht eben nicht das Wissen, wie man tief programmiert oder das tiefe Wissen, wie man programmiert, sondern man kann sich in diesen Tools die Workflows und letztendlich also die verschiedenen Schritte, die man macht, zusammenklicken, zusammenstellen, damit visualisieren und gleichzeitig dokumentieren und einfach die Prinzipien einschleifen damit. Also stimme ich dir voll und ganz zu, dass es wieder mal ein Bildungsfaktor, ein Bildungspunkt. Wenn man das möglichst früh im Studium den Leuten mit auf den Weg gibt, dann ist es letztendlich egal, welches Tool die nutzen oder ob sie sich dann nochmal hinsetzen und programmieren lernen und derartige Sachen. Aber den muss eigentlich wirklich eingeschliffen werden. Was auch immer ich mache, muss für mich wie auch für andere nachvollziehbar sein. Und das wäre mit solchen Sachen leicht in die Lehre zu integrieren.
Also ich glaube, wir haben ja auch einige Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht sogar, die nicht nur wissenschaftlich tätig, also forschend tätig sind, sondern auch in der Lehre tätig sind. An der Stelle wären wir natürlich, glaube ich, da mal dran interessiert, wie ihr das so in eurer Lehre macht. Also wo ist der Punkt, wo ihr versucht, den Studenten eher so den Umgang mit wissenschaftlichem Arbeiten in so einem Prinzipien-Duktus zu vermitteln? Und wo kommt der Punkt, wo es vielleicht sinnvoll wäre oder was ihr sogar schon macht, sie an Tools heranzuführen, die genau das machen, also die so ein Stückchen weit auch der Nachvollziehbarkeit dienen? Also da wäre ich mal gespannt auf Input.
Ja, denke auch, das ist sehr spannend. Also diese drei Tools, die ich jetzt gesagt habe, wie Taverna, Galaxy, MyExperiment, die sind sehr auf, sage ich mal, Biowissenschaften ausgerichtet oder kommen zumindest dieser aus dieser Ecke. Aber ich denke, da gibt es sicher, wie vorhin gesagt, spezifisch für Communities einzelne Lösungen. Das wäre sicher mal interessant zu hören, was es da so gibt und wie ihr das einbindet in eure Lehre.
Ja. Muss ich übrigens eingestehen, ich kannte keines davon. Also Galaxy hatte ich schon mal gehört, aber ich stand da vorhin so vor und dachte mir so, okay, und was machen die jetzt?
Ja gut, das ist halt... Ist klar, das ist was aus der Bio, aus den Biowissenschaften. Ne? Und da kann man sich halt seine Sachen entsprechend zusammen, seine Datenverarbeitenden Schritte selber zusammensetzen. Sozusagen das, was ich in der im Shell-Script mache, machen die dann sozusagen im Browser visuell. Und da kannst du auch die Sachen laufen lassen. Heißt, wenn du nicht so viele Computation, ich muss mir dieses Englisch abgewöhnen, wenn du nicht so viele Rechenleistung hast, kannst du das auch entsprechend in der Cloud laufen lassen. Und da gibt es auch immer mehr Sachen, die solche Sachen anbieten, wo du dir deine Arbeitsschritte zusammenklickst mit einer grafischen Oberfläche und das dann entsprechend laufen lassen kannst. Und der nette Nebeneffekt ist halt, ist es dadurch dokumentiert, ist es visualisiert, ist es reproduzierbar. Du kannst theoretisch Sachen nehmen, du kannst sie forken, also im Sinne von kopieren und dann verändern. Und das ist da, wo es hingehen soll.
Okay.
Zumindest erstmal für diese Datenebene. Wir werden später noch überlegen, ob man das vielleicht sogar noch ausbauen kann.
Mhm. Okay.
Gut, das heißt, wir können jetzt, wir springen schon fast nicht wieder ein bisschen zurück. Man muss nur überlegen, okay, wir haben jetzt mal überlegt, wie kann man unsere Daten denn erzeugen und wie kann man diesen Weg dorthin deutlich machen. Aber wenn man jetzt diese Daten hat, muss man sie auch irgendwo unterbringen. Und vielleicht wissen viele von euch, ja, man kann an ein Paper ein Supplemental Material, also zusätzliches Material, anhängen. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, ein humanes Genom sequenziert hat oder was in der Art, dann kann man nicht einfach locker mal 3 GB an so ein Paper hinten dran flanschen. Da gibt es bessere Lösungen. Und im Allgemeinen stellen das bestimmte Repositories dar. Also da gibt es, ich kann auch wieder aus den Biowissenschaften halt sagen, sei es Trace Archive für Sequenzierung, aber wir haben da ein paar Sachen jetzt mal zusammengesammelt. Du hast ja auch zum Beispiel noch eine Datenbank oder ein Data Repository aufgetan.
Genau. Also es gibt halt einfach, hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch angesprochen, dass sozusagen der erste Einstieg auch in das zur Verfügung stellen von Daten oftmals so ein Infrastruktureinstieg ist oder ein Einstieg über die Infrastrukturmaßnahme. Ne? Also das zur Verfügung stellen von entsprechenden Repositories, wo Daten einfach hinterlegt werden können. Und dieser Repository-Gedanke kommt ja, glaube ich, ursprünglich aus so einer institutionellen Denke heraus, dass Institutionen irgendwann gesagt haben, okay, ich habe einen Wissenschaftler in der und der Abteilung sitzen, der hat da riesen Datensätze und Ergebnisse produziert. Das möchte ich zumindest, dass die eigenen Wissenschaftler, also die anderen Wissenschaftler innerhalb meiner Institution darauf zugreifen können. Also lege ich das an einer zentralen Stelle ab, habe damit ein Stückchen weit noch andere positive Effekte, nämlich, dass ich verhindere, dass Daten redundant vorliegen. Und wenn Daten redundant vorliegen, kann es natürlich auch immer sein, dass sie irgendwann mal bearbeitet werden, nicht mehr vollständig vorliegen. Und so schleichen sich einfach Konflikte oder sogar Fehler ein. Und in dem Moment, wo ich sie zentral ablege, habe ich natürlich auch so ein Stückchen weit eine gewisse Kontrolle, wer darauf zugreift, was damit passiert, kann es zumindest nachvollziehen. Und das ging in Deutschland schon recht früh los. Ich glaube, die Max-Planck-Gesellschaft hat schon sehr, sehr früh angefangen, Repositories dann anzulegen und vor allen Dingen sie auch dann zu öffnen nach außen, weil der Schritt dann zu sagen, ich spreng jetzt die oder ich gehe mal außerhalb meiner institutionellen Grenzen und sage, ich öffne das auch für andere Interessierte. Das ist der Schritt, den man schon recht früh beobachten konnte in Deutschland. Und es gibt eine ganze Reihe von Repositories oder auch Forschungsdatenportalen, also wo vielleicht ist eher so ein Suchmaschinengedanke oder so ein Hub dann, also so ein Forschungsdatenportal kann dann durchaus auch auf mehrere Repositories verweisen und kann sie vielleicht auch durchsuchbar machen. Da einfach anzugreifen und zum einen Repositories eher auffindbar zu machen, zum anderen sie vielleicht sogar untereinander zu vernetzen. Und es gibt es gibt da verschiedene Initiativen. Ich nehme vielleicht eins noch vorweg, und zwar gibt es eine, wenn man sowas sich mal angucken will, denn da, das hat man gar nicht auf dem Schirm, wie zahlreich solche Repositories eigentlich sind. Der Henning Krause der bei der Helmholtz-Gemeinschaft in der Kommunikation arbeitet. Der hat das mal für die Helmholtz-Gemeinschaft zusammengetragen. Und zwar hat er dann Ende 2013 einen Blogbeitrag auf seinem eigenen, auf seinem privaten Blog geschrieben, wo er jetzt aus dem Hintergrund, das mal für Datenjournalismus zur Verfügung zu stellen, mal eine Linkliste geschrieben hat, auf die oder in der er auf die Forschungsdatenportale, die es innerhalb von Helmholtz gibt, einfach verlinkt. Und da kommt schon eine ganze Menge bei rum. Also eins der bekanntesten oder das, was man vielleicht noch am ehesten kennt, weil man es vielleicht mal irgendwo gehört hat, ist Pangea. Es ist so eine, ja. so ein Repository, wo es um Geowissenschaften, also Earth and Environmental Sciences, das mag vielleicht nicht nur Geowissenschaften sein, aber so in die Richtung geht und wo man unglaublich viele, viele Datensätze findet. Und da gibt es eine ganze Reihe von. Und dadurch, dass es so viele gibt und dann entsprechend Daten an ganz vielen Stellen vorhanden sein können, sieht man jetzt zunehmend, dass so zentrale Instanzen entstehen, die sowas zugänglich machen, die sowas zentralisieren im Sinne von den Zugang dazu zentralisieren, also zusammenführen, wo finde ich denn was? Und eine dieser Organisationen oder eine dieser Initiativen ist re3data, also re3data.org, was so ein bisschen funktioniert wie so ein Registry, die auf ganz verschiedene Repositories verweist. Das Ganze gibt es auch auf EU-Ebene, hat man letztes Mal auch schon erwähnt, mit Open Air, also zu gucken, wie man das auf EU-Ebene zusammenführt und da die unterschiedlich existierenden Repositories zum einen vernetzt verlinkt, zum anderen aber auch vielleicht überlegt, ob man sie nicht auf eine gemeinsame Infrastruktur und in dem Fall ist es dann halt wirklich die technische Infrastruktur stellt, um auch dann anzufangen, gemeinsame Standards zu entwickeln und Ähnliches.
Das sieht spannend aus. Also ich kannte das vorhin nicht, muss ich sagen. Das ist an mir vorübergegangen. Ich kann es halt aus den Biowissenschaften wieder sagen, das, was ich vorhin schon auch gesagt habe, NCBI und hat sehr viele Sachen, zum Beispiel NCBI Trace und so oder Geo und die haben halt, das würde ich fast auch so als wie sagt man, als Dachorganisation sehen oder Dach-Webseite, wo man hingehen kann, wo die dann die einzelnen Datenbanken, sei es halt Geo, sei es Trace Archive und sowas, dann nochmal listen. Das gleiche gibt es auch vom EBI, also sozusagen mal vom europäischen Teil her, dass man viele unterschiedliche Repositories für spezifische Datentypen hat und dann sozusagen grob ein Interface gibt, wo man dann diese Sachen durchsuchen kann, was ja sehr sinnvoll ist, genau.
In der letzten Woche ist beispielsweise ein neues Repositorium an den Start gegangen, zumindest mit der Website jetzt öffentlich gegangen, nennt sich Radar, Research Data Repositorium, ist ein DFG-finanziertes Verbundprojekt, in dem verschiedene Leibniz-Institute zusammen mit Instituten der Helmholtz-Gemeinschaft und unter anderem auch der Technischen Informationsbibliothek Hannover, die übrigens sehr gut ist, weil sie über verschiedenste Dinge bloggt und berichtet, kann ich nur empfehlen. Und da ist es genau der Fall, dass man sozusagen versucht, das als so eine Strukturmaßnahme für den Umgang mit Forschungsdaten zu begreifen und zu etablieren und damit dann auch einen entsprechenden mit gesicherten Standards und so weiter umzugehen.
Ja, man muss sich natürlich auch wieder vor Augen halten, wie kann man die Leute dazu motivieren, auch diese Repositories zu nutzen? Das eine ist natürlich, dass der Geldgeber sagt, okay, ihr müsst solche Daten ablegen. Das andere, man hat auch selber Einfluss drauf. Also ich mache das zum Beispiel, wenn ich Paper reviewe, wo entsprechend Daten abgelegen werden können. Ich mache zum Beispiel bei Transkriptionsdaten, schreibe ich immer wieder dazu, oh, by the way, die Daten sind gar nicht öffentlich zugänglich. Können Sie es vielleicht bei NCBI, Geo oder Ähnlichem mal ablegen? Also da haben verschiedene Leute Einfluss drauf. Das andere ist natürlich wieder dieser Incentive einer Publikation. Und da ist, wir hatten das ja schon, glaube ich, mal angesprochen, von der Nature Publishing Group, dieses neuere Journal, gibt es jetzt, glaube ich, ein Jahr oder so, Scientific Data, was letztendlich ja eigentlich nur dazu dient, den Datendump zu machen, ohne jetzt großartig noch eine wissenschaftliche Geschichte dazu zu schreiben oder Details dazu zu schreiben, sagen wir es mal so. Das wurde, ich habe da unterschiedliche Meinungen dazu gehört. Zum Beispiel Pedro Beltrau ist mittlerweile so ein Gruppenleiter am EBI, der sieht das mehr so als Salami-Slice-Taktik. Ja, ich habe hier mein eigentliches Paper, wo ich die biologische Geschichte beschreibe und halt irgendwie einen netten biologisches Novum zum Besten gebe. Und dann mache ich noch eine extra Publikation in Nature Scientific Data, wo ich dann meine Daten hintue. Das kann ich auch nachvollziehen, aber das ist, ich denke, es ist trotzdem nicht schlecht, auch solche Sachen zu haben und das als auch als Motivation zu sehen, oh, ich kann hier ein weiteres Paper haben, wo ich einfach mal die Daten, die jetzt vielleicht einfach unter den Tisch gefallen werden, weil ich sie jetzt nicht sinnvoll auswerten kann, einfach da hinzugeben, vielleicht macht jemand anderes mal was Sinnvolles damit. Also man muss einfach diese verschiedenen Möglichkeiten überlegen, warum sollte jemand diese Repositories eigentlich nutzen, diese Daten zugänglich machen.
Übrigens ganz an der Stelle ein ganz kurzer Nachsatz. Das Ganze wurde im letzten Jahr im April angekündigt und wird jetzt im Mai 2014 gelauncht. Und ich glaube, seit November kann man Einreichungen vornehmen.
Ja, genau. Genau, ich habe, ist schon ewig her, dass das angekündigt haben, stimmt, ist schon fast ein Jahr her, aber jetzt geht es erst
genau. Start. Also ich bin auch mal gespannt, wie das aussieht dann, also das ist ja, das ist etwas, was, und das merkt man, glaube ich, je weiter wir in bestimmte Tools gehen, dass ich als Nichtwissenschaftler, da hast du vielleicht eher noch ein bisschen mehr Zugang zu, mir fällt das halt in der Tat wirklich schwer, mir vorzustellen, wie bildet man eigentlich Datensätze in bestimmten Fachbereichen ab. Und
du, da bist du,
wie, also wenn ich sowas wie Scientific Data reinschaue oder in ein Repository reinschaue, dann sehe ich da, dann erwarte ich da sozusagen Daten, also Dateien im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und wie kann man sowas auf einer Plattform möglichst so gestalten, dass es halt darüber hinausgeht, dass man nur Dateien ablegt und irgendwie zugänglich macht, sondern dann halt entsprechende Informationen dazu stellt, Metadatensätze definiert, die einfach dazugehören, die sinnvoll bei der, bei der Weiterverarbeitung sind und wie man sowas dann auch ein Stückchen weit über das User Interface verkauft, sage ich jetzt mal.
Ja, also da kann ich ein bisschen was zu sagen, ganz grob. Auch wieder aus eigener Erfahrung. Natürlich ist so ein Repository, wenn es einen bestimmten Typus von Daten ablegt, natürlich einfach als relativ einfache Datenbank, oder vielleicht, also kann auch eine komplexe Datenbank sein, aber als Datenbank zu gestalten, dann bekommt es auch ein Webinterface, wenn die es richtig machen, gibt es auch noch eine API, also eine Programmierschnittstelle, dass man da entsprechend auch gut rankommt. Und diese Metadaten, von denen du sprachst, das ist total richtig und auch total wichtig, die muss dann häufig der Autor mitliefern. Also ich kann wieder hier das Beispiel NCBI Geo, was ich selber halt relativ viel nutze, für Transkriptionsdaten, da pumpst du deine Daten in verschiedenen Formaten hoch und du gibst auch gleichzeitig ein Metadatensheet mit, wo du halt beschreibst, oh, was ist das generelle Design, wer hat da mitgewirkt, welche Dateien sind in welchen Formaten, selbst man muss zum Glück auch so Sachen wie eine Hash-Sum mitgeben, also eine Prüfsumme, das ist schon sehr solide. Um diese Metadaten mitzugeben und auch um die Datenintegrität zu gewährleisten. Und das wird dann letztendlich alles in irgendeine Datenbank gegossen, die dann hinter einem Webinterface steht und hoffentlich, wie schon gesagt, hinter einer Programmierschnittstelle. Das ist so mal grob der Überblick. Allerdings sprichst du das eigentlich an der richtigen Stelle an, nämlich bei dieses Scientific Data Journal for Nature. Das ist ja eigentlich eine relativ heterogene Sache. Das heißt, ich weiß nicht, ob die dann noch ein eigenes Repository haben oder ob ich da einfach riesige Textfiles ablegen kann, die dann ordentlich geparst werden können müssen. Habe ich mir noch nicht ganz genau angeschaut, wie die das angehen wollen. Aber das ist definitiv ein Knackpunkt, den ich sehe. Vielleicht muss man es auch in einen der gängigen Repositories unterbringen und kann da dann nochmal kurz was dazu schreiben. Ist, denke ich, das, was ich vorhin meinte, dass es da verschiedene Speziallösungen wahrscheinlich für verschiedene wissenschaftliche Communities geben wird.
Also wenn ich es richtig gesehen habe, ich habe gerade mal ganz kurz in die Data Deposition Policies reingeschaut und die empfehlen momentan, dass die Einreichung von Datensätzen halt genau auf den bereits bekannten Repositories erfolgt. Die sprechen hier besonders Figshare an und Data Dryad, was auch neu für mich war. Da habe ich jetzt irgendwie in der Recherche zu dieser Folge erst von gelesen. Oder ähnlichen Repositories. Also ich vermute mal, dass sie selber keins aufbauen werden, sondern genau dann die Datensätze, die irgendwo abgelegt sind, bei sich zusammenführen mit entsprechenden Begleitinformationen.
Ja, zu Figshare wollten wir später auch noch kommen. Man muss leider sagen, also Figshare ist natürlich, der Name ist reichlich ungünstig für den deutschen Sprachgebrauch. Ich muss das immer wieder erklären, ich muss dieses G, also F-I-G-Share, also ursprünglich für Figure-Share, also um Bilder zu teilen. Nicht um potenzielle Sexpartner zu finden, wie auch immer. Also es ist leider ungünstig. Wie auch immer, auf jeden Fall, diese Plattform wurde schon vor einer Weile von Digital Sciences aufgekauft, was ein Teil der Nature Publishing Group ist oder zumindest stark damit assoziiert ist. Natürlich macht es dann Sinn, dass ein Journal, also Scientific Data, was unter der Fahne von Nature Publishing Group läuft, dann auf Sachen wie Figshare verweist als Repositories. Aber es ist gut, denn Figshare ist ein relativ allgemein gehaltenes Repository. Sagen wir so, das hat seine Vor- und Nachteile. Wenn man halt ein spezifisches Repository hat, dann kann man da entsprechend durch Metadaten und auch durch die Suchmaske entsprechend sich darauf einschießen. Wenn du ein generelles Repository hast, dann musst du darauf verzichten, um einfach den breiten oder dieser Heterogenität Herr zu werden.
Wir hatten in der letzten Folge angesprochen, diese Research Data Alliance, ne? Dieses von Australien aus initiierte globale Unterfangen, mal zu versuchen, in diversen, ich glaube, es sind weit über 100 Arbeitsgruppen, über die nächsten Jahre hinweg zu versuchen, an verschiedenen Stellen des Forschungsdatenmanagements anzugreifen und gemeinsame Standards zu etablieren, zu entwickeln, erstmal zu etablieren und so weiter. Und da gibt es zwei Arbeitsgruppen, die sich explizit mit Daten und Datenrepositories zusammen kümmern. Und da ist genau mal eine dieser Arbeitsgruppen, ich weiß gar nicht mehr genau welche, und ich finde es jetzt auch dummerweise auf der Website nicht mehr, die beschäftigt sich explizit damit, zu formalisieren, was in welchen oder auch interdisziplinär geltende Informationen sind oder Formate sind, in die man sowas gießen könnte. Ne? Weil, wie du sagst, die Datensätze sehen wahrscheinlich auch komplett anders aus und haben andere formale Ansprüche, wenn du sie in der Biologie veröffentlichst oder wenn du sie in der Sozialwissenschaft oder in der Psychologie veröffentlichst.
Ja, auch innerhalb dieser Wissenschaften gibt es so viele Unterzweige oder Untergruppen, die dann spezielle Formate benötigen.
Und ich vermute mal, dass es bei dieser Research Data Alliance, bei dieser expliziten Arbeitsgruppe, da wirklich darum geht, mal zu gucken, was sind eigentlich so formale Kriterien, die man vielleicht auch interdisziplinär definieren kann, von denen man dann Subsets machen kann, die dann wiederum auf bestimmte Bereiche abzielen.
Das wäre dann mal ein schöner Top-Down-Approach. Ne? Das ist sozusagen nicht sozusagen von unten hoch, sondern hier mal global umschauen. Das ist eigentlich schön, dass das auch von auch diese Richtung angegangen wird.
Also ich glaube, da ist jetzt der Stand, dass die irgendwie beim zweiten oder bei dem dritten großen Meeting sind. Ich glaube, das sind so Annual-Meetings. Und das müsste jetzt die dritte große Konferenz müsste anstehen. Ich vermute mal, dass das ein Unterfangen ist, was sich sehr weit ziehen muss, weil die Anzahl der Arbeitsgruppen einfach unglaublich breit ist und die Themen dementsprechend auch unglaublich breit. Aber es ist zumindest schön mal zu sehen, dass auch an der Stelle einfach jetzt Initiativen sich finden, die ein bisschen über diesen Bottom-up-Approach hinausgehen, also dass nicht nur alles aus der Community kommt, sondern dass man jetzt anfängt, das, was aus der Community kommt, mal zu versucht zu vergleichen, was existiert eigentlich, vielleicht zusammenzuführen, vielleicht daraus Gemeinsamkeiten abzuleiten und Handlungsempfehlungen oder Kataloge zu definieren, die das Ganze ein Stückchen weit harmonisieren. Und wie man, ich meine, man kennt solche breiten Ansätze und das heißt ja nicht umsonst, dass Arbeitsgruppen vielleicht nicht immer nur zweckmäßig etabliert werden, Aber ich denke, da steckt zumindest ein bisschen Potenzial dahinter.
Ja, dann haben wir, das geht auch noch alles grob in die Richtung, ja, wobei das ist schon fast ein bisschen mehr, das Open Science Framework, das ist eigentlich ein, ich würde es eigentlich als virtuelle Forschungsumgebung bezeichnen. Das ist eigentlich sowas wie ein Laborjournal, wo du deine Sachen reinschreiben kannst, was hast du gemacht, was kam bei raus, kannst deine Daten hinzufügen. Das ist eigentlich schon ein ziemlich guter Ansatz. Ich habe noch nicht aktiv damit gearbeitet, aber ich denke, dass es die Richtung, wo es eigentlich hingehen sollte, soweit man es halt machen kann. Wenn man natürlich im Wetlab arbeitet oder sowas, dann kann man vielleicht auch nicht alle Daten direkt mit dranhängen, aber ja, wobei doch könnte man eigentlich. Ich denke, das ist ein guter Ansatz. Man muss sich halt immer vorstellen, wieder aus der Biologie, die Leute schreiben halt ihre Laborjournale, das sind irgendwelche Papierdinger, die dann halt rumliegen und die man dann nicht, auf die man nicht mehr zugreifen kann. Und das ist natürlich auch ein Teil der Transparenz, diese ganzen Sachen mit abzulegen und zugänglich zu machen.
Also das Ganze hat ja so einen sehr GitHub-lastigen Eindruck vermittelt, weil ich glaube, die Art und Weise des Denkens, wie dort Projekte angelegt werden, wie dort Daten abgelegt werden, ist halt so GitHub-motiviert. Auch dass Forks gebildet werden können, also dass man sozusagen Kopien davon von einem Datensatz oder von einem Projekt machen kann und darin dann Veränderungen vornehmen kann. Das ist halt genau in diese Richtung gedacht. Das ist doch, wenn ich mich nicht alles täuscht, ist doch das Open Science Framework auch eines der Projekte, die im Dunstkreis dieses Open Science Centers in Harvard entstanden sind.
Center for Open Science, ja, genau.
Und wie heißt der Leiter, hatten wir letztes Mal auch. Einer der großen,
ich habe jetzt an niemanden was gedacht.
Peter Suber.
Gar nicht. Ist das Peter Suber? Ja. Okay, gut. Okay, das wüsste ich jetzt gar nicht. Würde passen, aber...
Ja, so in diesem Dunstkreis ist das glaube ich, entstanden.
Würde passen.
Sehr, sehr spannendes Projekt. Was ich daran gut finde, ist, dass sich das mir sogar erschließt, als Nicht-Wissenschaftler, der vielleicht so ein bisschen Berührungspunkte mit GitHub hat, weil viele Projekte einfach auch auf GitHub mittlerweile gelaufen sind, die jetzt nicht Programmier-Hintergrund haben, sondern, also ich kenne mittlerweile diverse Projekte, die GitHub nutzen als Infrastruktur, um beispielsweise kollaborativ an Texten zu arbeiten. Auch an Übersetzungen und Ähnlichem. Und das ist also diese projektbezogene Herangehensweise ist so etwas, was sich mir einigermaßen einfach erschließt. Und insofern.
Das ist ein richtiger Ansatz, dieses verteilte und verteilte Projekte, forken, mergen und solche Sachen, das ist schon prinzipiell einfach ein toller Ansatz, der halt auf eigentlich so viel in der Welt ausgedehnt werden kann. Ne?
Ja. Es gibt übrigens ein Projekt, es gibt ein Reproducibility-Projekt auf genau diesem Open Science Framework. Was sich in dem Fall im Fachbereich Psychologie befindet. Und da kann man das so ein bisschen nachvollziehen. Dadurch, gerade dass es öffentlich zugänglich ist, sieht man halt auch, was innerhalb dieses Projekts passiert ist. Und ich glaube, da geht es darum, mal herauszufinden, wie oder abzuschätzen, wie reproduzierbar Studies aus dem Bereich Psychologie eigentlich sind. Und da kann man das, fand ich zumindest einigermaßen gut sehen, wie sozusagen gemeinsam daran gearbeitet wird, welche Projektschritte da stattgefunden haben. Da kann man sich ein paar Statistiken rauswerfen lassen und man sieht vor allen Dingen, dass unglaublich viele Kontributoren in diesem Projekt mitwirken. Das verlinke ich einfach mal.
Ja. Ja, dann haben wir noch ein paar andere, was auch in die Richtung geht.
Eine Frage hätte ich noch.
Ja,
du sagtest, das ist eher was du als virtuelle Forschungsumgebung beschreiben würdest. Heißt das, dass das eher so ein, und jetzt kommt ein ganz schlimmes Wort, eher so ein ganzheitlicher Ansatz ist? Also, dass du sozusagen kein Tool mehr hast, was nur an einer bestimmten Stelle greift, sondern was halt versucht, eher so ein Bett zu bereiten, um darin das komplette Projekt in all seinen Schritten abzubilden.
Ja, ich denke schon, dass da soll eigentlich alles rein. Von der vom Design wahrscheinlich her sogar bis hin zum den ausgelesenen Daten. Ich muss gestehen, ich habe damit noch nicht gearbeitet. Ich habe das auch nur durchgeschaut. Aber ich denke, das soll wirklich gänzlich alles an dem wissenschaftlichen Prozess erschlagen. Mhm. Ja.
Könnte man ja, wenn es so Git-funktionalitätslastig ist, sogar bis zu dem Punkt treiben, wo man das Paper schreibt und dann gemeinsam an dem Paper über Markdown oder sowas
das
arbeitet.
Das liegt nahe, genau. Da kann man auch noch sagen, by the way, zu diesem Paper schreiben auf Git. Ich habe das kürzlich selber mit einer relativ lustigen, ja, wie auch immer, Gruppe gemacht. Das ist natürlich noch nicht ganz perfekt, dieses auf Git-Paper schreiben. Gerade wenn Leute nicht diesen Git-Workflow haben oder mit LaTeX oder mit, sei es Markdown, gut umgehen können. Es gibt allerdings ein paar Tools, die habe ich jetzt gar nicht mehr zugegen, das andere Filos. Wie auch immer, werde ich nochmal verlinken oder werden wir nochmal besprechen. Es gibt da einige Sachen, die versuchen, den kollaborativen Schreibprozess für Wissenschaftler besser zu gestalten. Klar, man kann sowas wie Etherpad Lite oder sowas nehmen. Aber da hat man so Sachen wie Zitationen halt nicht abgebildet. Da kann ich nochmal ein paar Sachen raussuchen. Da sind mir kürzlich ein paar über den Weg gelaufen. Das war, glaube ich, sogar bei einem von den Community Calls für die deutsche Open Science Gruppe. Wie auch immer, kann ich nochmal ein paar zusammensuchen. Das ist damit aufgetaucht.
Ja. Eines davon habe ich sogar schon genutzt.
Ah, sehr gut.
Genau. Aber es gibt noch eine Reihe von anderen Tools, die in die ähnliche Richtung gehen, vielleicht nicht ganz so einen breiten Ansatz fahren.
Genau. Also Zenodo ist eins von denen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das auch nur über die Sache von Ulrich Herb, glaube ich, wirklich gesehen. Ich habe da ansonsten noch keine weiteren Projekte drauf gesehen, die aus meinem Bereich kommen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas dazu?
Also ich habe einfach so ein paar Paper angeguckt, die da liegen. Und da gibt es halt aus verschiedenen Fachbereichen Paper. Also es gibt halt sowohl irgendwie eher so aus der Politik oder Sozialwissenschaft motiviert. Dann gibt es aber auch Paper, die aus der Biologie oder aus der Chemie kommen. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Und vor allen Dingen gibt es nicht nur Paper, sondern auch so Thesis. Es gibt einfache Datensätze, die dort abgelegt werden. Also ich glaube, du kannst relativ viel machen. Ob du da jetzt ein Paper draufschiebst oder die Datensätze draufschiebst, ist, glaube ich, erstmal egal. Ich glaube, die fahren einen ähnlich breiten Ansatz, machen aber oder sehen sich selber eigentlich bloß als Plattform zur Bereitstellung.
Okay.
Und was ich sehr, sehr positiv finde, ist, dass in der Tat die Datensätze, die ich jetzt mal so stichpunktartig reingeguckt habe, dass die in der Regel als CC0 in der Tat vorliegen.
Okay.
Und ja, genau. Aber das ist halt genau die Schwierigkeit. Für mich ist es halt so ein bisschen schwer nachvollziehbar, was liegt da jetzt eigentlich genau? Also die arbeiten, also Zenodo arbeitet sehr, sehr stark über so ein Tag-System, dass du einfach klar sehen kannst, auf den ersten Blick, ist es jetzt ein Paper, ist es ein Datensatz oder was anderes. Aber das ist halt, ich frage mich an der Stelle immer, wo ist da der Sweet Spot, wie man sowas verkaufen muss? Ist es sehr textlastig, wie es nun mal das meiste ist, oder sollte man eher versuchen, ein Stückchen weit auch über ein bisschen mehr Illustrationen das Ganze zu verkaufen, also eher so einen grafisch getriebeneren Ansatz? Da bin ich mir immer nicht sicher, weil irgendwann das Verständnis einfach dafür so ein bisschen mir schwerfällt, abzusehen, was muss eigentlich vorherrschen, was muss eigentlich mitgeliefert werden, wenn ich da so einen Datensatz ablege.
Ja, klar. Nee, also ich kann es in dem Fall jetzt auch nicht, ja, auch leider nicht beantworten, was da genau angegangen wird. Ja.
Es gibt noch so ein paar Tools, die so einen ähnlichen Ansatz fahren wie so Forschungsdatenportale, nämlich sich darauf spezialisiert haben, das Ganze so ein bisschen zusammenzufahren und eher so einen vernetzten, so was Vernetztes hinzubekommen. Wichtig ist ja, wenn ich so einen Datensatz suche, wird mir Google nur sehr beschränkt weiterhelfen. Wichtig ist sozusagen auch die, in dem Moment, wo ich viele Datensätze einfach online stelle, in diversesten Repositories, habe ich einfach das Problem, wo fahre ich sozusagen zusammen, was existiert eigentlich in welchem Repository? Also die Auffindbarkeit von Daten wird in dem Maße komplizierter, in dem Datensätze einfach frei zur Verfügung gestellt werden. Und da gibt es einfach Projekte, aus meiner Sicht, die vor allen Dingen sich um diesen Aspekt kümmern, nämlich das Auffinden von Datensätzen, die ich dann wiederum nutzen kann, oder das Auffinden von Dokumenten, die ich nutzen kann. Und da gibt es zwei, über die ich jetzt gestolpert bin, die, glaube ich, in einem ähnlichen Bereich sind oder die sich ähnlich aufstellen. Das eine ist Data Up und das andere ist Data Site, wobei Data Site meines Erachtens eher so ein Plattformgedanke ist, wo es darum geht, Datensätze zugänglich zu machen und auffindbar zu machen. Und bei Data Up, das ist, glaube ich, eher ein wirkliches Tool, was ich zum Einsatz bringen kann. Da wäre es mal schön, vielleicht jemanden zu hören, der damit mal gearbeitet hat.
Genau, also fehlt mir auch jegliche Erfahrung, weil das bei uns halt relativ klar ist, was man nutzen kann. Aber es ist, denke ich, gut zu sehen, dass es da immer mehr Lösungen gibt in der Richtung, ja. Dass sich das entwickelt.
Genau. An der Stelle frage ich mich dann immer, wenn ich sowas angucke wie Data Site, frage ich mich dann immer, was Google Scholar eigentlich macht. Weil das ist ja, da gab es ja auch jetzt Bestrebungen, das einfach ein bisschen weiter aufzugreifen. Also ich glaube, man kann seit neuestem, seit irgendwie Ende letzten Jahres oder sowas bei Google Scholar auch seine eigenen Bibliotheken machen. Das heißt also, Dinge, die ich mal gesucht habe, da abzulegen, dass ich sie nicht nochmal suchen muss, sondern einfach wieder drauf, schnell darauf zurückzugreifen zu können. So ein bisschen der Mendeley-Ansatz bei Google Scholar. Weil das hätte ja in der Tat eine sofortige Durchdringung, weil einfach, ich meine, Google dürfte auch bei Wissenschaftlern großteils die Suchmaschine des Fair- oder Misstrauens sein. Da frage ich mich dann immer, was macht eigentlich Google mit Google Scholar und wo wollen die eigentlich damit noch hin? Mhm. Warum machen sie nicht genau das?
Sie haben eigentlich alles da, infrastrukturell sind die bestens aufgestellt, könnten sie eigentlich direkt
hinterhängen. Genau, also in dem Moment, wo Google sozusagen den Schritt machen würde und sagen würde, und jetzt versuchen wir mal alle Repositories, die wir versuchen ohnehin, also die versuchen, die Leute ohnehin über uns zu finden, wenn sie sie nicht direkt über die URL eingeben, mal vielleicht zusammenzufahren und da mal eine Navigation über die Grenzen hinweg zu erleichtern. Also das wäre irgendwie so ein spannender Ansatz, aber da kommen vielleicht dann auch irgendwie rechtliche.
Es sind auch relativ heterogene Daten vielleicht auch wieder. Also na gut, aber dennoch, da ist Potenzial, denke ich auch, gerade für Google. Ne? Ja, gut. Wir hatten da vorhin eigentlich sozusagen über den Vorteil des Informatikers gesprochen, dass man Sachen relativ gut abbilden kann in Form von Skripten oder einfach in Form von Programmcode, sagen wir das mal so. Ich denke, wenn man jetzt ein bisschen wieder ich glaube, beim letzten Mal hatte ich ja auch diese sozusagen meine persönliche Version da zum Besten gegeben. Und ich würde sagen, auch hier könnte man eigentlich ein bisschen visionärer sein. Wobei das auch verschiedenste Konsequenzen mit sich bringt. Okay, ich will es einfach mal so auf den Tisch legen. Ich denke, Reproduzierbarkeit ist eigentlich sehr stark durchführbar oder aufsetzbar durch Automatisierung. Soll heißen, wenn ich ein Experiment mache, dann kann es sein, dass ich meine Pipette etwas anders schüttel als ein anderer Biowissenschaftler und dadurch irgendwie andere Ergebnisse bekomme oder was auch immer. Das ist, ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, außerhalb von beschreibbaren Prozessen ein Experiment zu beeinflussen oder etwas anders durchzuführen, ohne dass man es nachmachen kann. Und Automatisierung ist da eigentlich eine Lösung. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe offene Hardware, was ich, wie gesagt, leider nicht immer der Fall ist, sondern ich habe offene Hardware und ich habe offene Standards, die bestimmte Prozedere offen implementieren und damit eine Hardware bieten, die jeder haben könnte, wenn er die finanziellen Mittel hat, dann bin ich schon, denke ich, auf einen besseren Weg. Wir haben oben erwähnt, es gibt dieses OpenPCR, sozusagen eine offene PCR-Maschine, was relativ einfach eigentlich zu machen ist. Aber das ist, denke ich, ein Beispiel, wo das hingehen könnte in Bezug auf offene Hardware. Wenn ich das habe und jetzt kommt eigentlich der wichtigere Schritt, wenn ich meine Prozesse offen beschreiben kann, also ich nehme die Pipette, ich pipettiere so und so viel Milliliter in das und das und wenn ich dafür eine formale Beschreibung gebe, dann könnte ich Sachen einerseits besser beschreiben als auch automatisch durchführen lassen. Und jemand könnte zum Beispiel dieses, ja, es ist eigentlich ein Programm, was ich schreibe, nur wird dadurch ein, sagen wir mal, ein Roboter gesteuert oder etwas in der Art durchgeführt. Wenn ich dieses Ding nehme, an mein Paper dranhänge, dann kann jemand irgendwo anders genau dieses, sagen wir mal, Rezept nehmen und durchführen lassen. Und es gibt lustigerweise, es gibt diese Ansätze, es gibt eine Beschreibungssprache, die nennt sich Exact, die genau diese Formalisierung durchgeführt hat. Ich denke, das ist noch nicht perfekt. Ich habe es jetzt auch noch nicht, oder ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der das genutzt hat. Aber ich denke, das ist ein wichtiger Ansatz, sowas durchführen zu können. Das heißt, wie bei einem Programmiercode programmiere ich letztendlich Experimente. Das übergebe ich dann einer Maschine, einem Roboter, der das dann durchführen kann. Es gibt einen Ansatz, der schon relativ alt, ich glaube, ich will mich nicht auf ein Jahr festlegen, aber ich glaube 2005 in der Art, gibt es ein Paper und von einer britischen Gruppe, die einen Roboter entwickelt haben namens Adam, der macht Mutationsexperimente von Hefen, macht da Genexpressionsanalysen meines Erachtens und adaptiert auf Basis der Ergebnisse die Strategie des Experimentes. Das heißt, dieses Maschinchen ersetzt eigentlich einen Doktoranden, vielleicht sogar einen Postdoc, vielleicht sogar noch mehr davon. Und ist ein tolles Beispiel, wie eigentlich eine Maschine gewisse Sachen abnehmen kann und diesen ganzen Prozess damit gleichzeitig reproduzierbar und transparent gestaltet. Jetzt werden natürlich viele Leute aufschreien, oh, dann habe ich ja keine Arbeit mehr. Glaube ich nicht. Also ich denke, es gibt genug Teile in der Wissenschaft, die einfach nur von Menschen gemacht werden können. Und das ist das eigentliche Nachdenken. Das ist die Design von solchen Experimenten. Währenddessen dieses Flüssigkeiten ineinander pipettieren, das ist doch eigentlich was eigentlich keiner machen möchte. Ich könnte jetzt sehr gemein sein. Ich habe darüber mal einen Teil eines Talks gehalten von einem Lunch-Seminar und ich glaube, ich bin einigen Leuten auf den Fuß getreten und ich habe es auch von vornherein gesagt, ja, das kann jetzt wehtun. Aber ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt. Es gibt PhD-Comics, das ist ja ein relativ bekannter Comic so in der Wissenschaftsszene. Da gibt es einen Film dazu. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur den Trailer gesehen. Und da sitzt dieser Typ, sitzt vor seiner Laborbench, vor seiner Laborbank und sagt, what am I doing here? A monkey could do this. Also was mache ich hier? Ein Affe könnte das machen. Und leider muss man sagen, hier hochqualifizierte Leute, 5 Jahre oder länger studiert, dann noch ein PhD gemacht, sitzen im Labor und kippen eine Flüssigkeit in eine andere. Ja? Den Großteil des Tages. Und das ist doch eigentlich traurig. Eigentlich sollten die doch sozusagen das Gehirn hauptsächlich nutzen und nicht als wie soll man sagen, als Handwerker tätig sein. Und ich denke, da ist einfach zu viel, das ist eine große Barriere, die man hinter sich lassen müsste, um diese Automatisierung voranschreiten zu lassen. Um die Leute zu sagen, okay, jetzt arbeitet nicht in dem System, sondern an dem System. Baut euch kleine Maschinchen, die Sachen für euch machen. Der Vorteil ist, dass es für euch schneller ist, es ist reproduzierbar und ihr könnt das dann anderen Leuten auch mitgeben. Ich weiß nicht, wie ich das den Leuten schmackhaft machen soll, aber ich sehe da noch keine große Bewegung. Aber ich denke, das wäre sehr wichtig, dass man in die Richtung mehr geht und damit viele Sachen auf einmal erschlägt, unter anderem halt auch die Reproduzierbarkeit.
Also In der Tat ist ja der Schritt, wenn man sich so Automatisierungsbestreben anschaut, immer der, dass Automatisierung da greift und Ressourcen freimacht, wo es sinnvoll ist, einfach Dinge, weil Dinge irgendwie endlos oft hintereinander in derselben Art und Weise durchgeführt werden müssen. Genau. Und du hast ja sehr, sehr stark die Wanderung dann von diesen frei werdenden Ressourcen von dem Punkt, wo sie sie selber machen müssen, hin zu dem Punkt, oder ein Teil zumindest, hin zu dem Punkt, diese Automatisierung zu entwickeln und voranzutreiben,
genau,
und fortzuentwickeln.
Genau, die Leute werden sozusagen mehr Ingenieur sozusagen,
genau,
der ganzen Sache.
Das bildet ja dann immer nur einen Teil davon ab. Also da ist ein großes Ungleichgewicht zwischen dem, was du an Ressourcen dadurch sozusagen freisetzt, hin zu dem, was benötigt wird, um diese Automatisierung zu kreieren und zu weiterzuentwickeln.
Ja.
Was ich bei diesem Roboter echt spannend finde, ist, dass er über den Punkt, der ich mache diese handwerklichen Schritte, die einfach gemacht werden müssen und oft gemacht werden müssen, hinausgeht und an den Punkt kommt, wo also die Interpretation der Ergebnisse, die ich gefunden habe, genauso Teil dieser Aufgabe, der Aufgabe dieses Robot Scientists ist.
Genau, und die folgenden Schritte daraufhin ausrichtet oder das experimentelle Design anpasst.
Genau.
Das ist schon ziemlich cool und das ist, wie schon gesagt, schon ein paar Jahre her. Ich glaube, fast 10 Jahre jetzt.
Ja.
Und also jetzt muss sich nicht jeder vorstellen, dass da so ein Roboter rumsteht. Allein schon, was es im Bereich von Microfluid Systems geben könnte. Also dass sozusagen sehr kleine Chips, eigentlich so Glaschips mit eingeätzten Kanälen drin. Auch solche Sachen würden in diese Automatisierungskategorie fallen für mich.
Ja.
Das würde noch was ganz anderes erschlagen. Das würde auch die Ressourcen bei weitem schonen. Wenn du immer größere Volumen durch die Gegend pepetieren musst, brauchst du sehr viel mehr Müll und alle solche Sachen. Das summiert sich dann auf, als wenn du so ein kleines Microfluid-System hast, wo sehr begrenzte Volumina durch die Gegend geschoben werden.
Mhm.
Also gibt es viele, viele positive Aspekte. Und ich glaube, den meisten Leuten ist das gar nicht gewahr, was da noch alles gemacht werden könnte. Ich sehe, also man muss sagen, es gibt viele Maschinen, es gibt schon viele Pepetierroboter, die sich auch in bestimmten High-Throughput, also Hochdurchsatzlabors auch durchgesetzt haben. Die sind aber, sag ich, teuer und werden halt nur für bestimmte Zwecke genutzt. Ich sehe halt noch den Punkt, dass Wissenschaftler einfach zu billig sind. Ja? So ein Roboter ist sehr, sehr teuer. Da kann ich mir einen ganzen Keller voller PhD-Studenten hinstellen.
Ja? Naja, es ist natürlich ein Stückchen weit genau die Frage an der Stelle, wozu bilde ich denn eigentlich meine Leute aus?
Ja.
Genau. Also, das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, den ich in der Tat zum allerersten Mal gehört hatte.
Ja, ich will jetzt auch nicht zu sehr davon abschweifen. Ich meine, das ist fast ein Thema für sich, aber ich denke, in Bezug auf Reproduzierbarkeit ist das ein wichtiger Aspekt. Angenommen, ich habe offene Hardware, ich habe offene Beschreibungsmöglichkeiten, dann kann ich Sachen reproduzieren. Man könnte das jetzt sogar noch weiterdenken, dass die Leute das gar nicht mehr im Labor sitzen, sondern eigentlich ein Service Provider oder ein großer, so wie ein Rechenzentrum, gibt es dann ein Experimentierzentrum. Und dann sitze ich zu Hause, mache mein Experiment, designe ich mir, lade das hoch, lasse es da durchlaufen, bekomme meine Ergebnisse und kann das publizieren. Oder jeder andere kann das publizieren. Man kann das auch theoretisch direkt, das Experiment wird dann gleich öffentlich, wenn man es ganz radikal haben möchte. Ja, ich submitte meinen Experimentvorschlag, lasse das Experiment laufen und just in dem Moment, wo der Readout passiert, also die Datenanalyse, kann jeder ran. Das ist jetzt schon natürlich sehr weite Zukunft. Aber das ist, denke ich, ein Teilaspekt, der total vernachlässigt wird. Das Engineering des Systems, dieses Handhaben des Systems und Form des Systems und damit auch Reproduzierbarkeitmachung dieser ganzen Schritte.
Und es schließt sozusagen so ein Stückchen weit den Kreis zum Anfang zu diesem Chemie-Paper, was wir hatten, oder beziehungsweise zu diesem Algorithmus, der durch Chemie-Papers geht und die dort abgebildeten Formelsätze auf Plausibilität prüft. Denn an der Stelle ist genau das einer der Aspekte, in dem Moment, wo ich eine formalisierte experimentelle oder indem ich meine Experimente formalisiert irgendwo ablegen kann, können sie zum einen durchgeführt, zum anderen aber auch instantan geprüft werden.
Korrekt.
Genau. Und die Ergebnisse versus sowas wie ein Anforderungskatalog geprüft werden. Und ich kann dann sozusagen relativ schnell mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit sagen, ist das, was ich da gerade produziert habe, valide und taugt das dafür, interpretiert zu werden und ausgewertet zu werden, oder hat sich da irgendein Fehler eingeschlichen und ich muss an irgendeinem Parameter schrauben.
Genau.
Ja, spannend.
Ja, da ist, denke ich, noch viel zu machen. Ich habe leider keine Ressourcen dafür, noch nicht. Mal gucken, vielleicht kommt das ja mal. Ja, aber da sind auch Bastler gefragt. Ne? Also wer bei sowas Lust hat, ich denke, das kannst du auch gerade so als DIY-Scientist kann man, denke ich, noch viel reißen.
Ja, ja. Das sieht man ja an diversen Stellen.
Genau.
Dann würde ich sagen, sind wir mal wieder einen sehr, sehr langen Weg gekommen.
Genau.
Also ein bisschen auch begründet dadurch, dass wir relativ viel nachzutragen hatten.
Korrekt.
Und ich muss ehrlich zugeben, bei dieser Folge wird es mir einigermaßen schwerfallen, Kapitelmarken zu setzen, abseits von einer großen in der Mitte zu Tools und Initiativen und Prinzipien.
Wir sind recht viel gesprungen, zugegebenermaßen. Vielleicht sollten wir sogar noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also letztendlich, was man braucht für Reproduzierbarkeit, ist eigentlich, die Tools müssen zugänglich sein und möglichst halt auch offen sein, also sei es Open Source oder offene Hardware. Der Prozess selber, sozusagen, ich nehme dieses Datenset, dann mache ich diese Methode oder nutze dieses Programm, muss offen sein. Also das ist Data Governance or Lineage, Data Provenance or Data Lineage. Und dann muss natürlich das Endprodukt auch wieder verfügbar sein. Dann haben wir eigentlich alles abgedeckt. Ja.
Hm. Und wir sind, ein Stückchen weit dem Ganzen näher gekommen. In den bisherigen Initiativen, die es so gibt. Aber was sich auch hier zeigt, ist so ein bisschen das ähnliche Resümee, was wir am Ende der letzten Folge getroffen haben. Es gibt viele, viele, viele spannende Ansätze, die aus ganz unterschiedlichen Ecken, aus ganz unterschiedlichen Motivationen kommen, die jetzt sinnvoll zusammenzuführen und darin im Optimalfall in etwas wie einer Formalisierung von Prozessen, von Formaten, die am Ende rausspringen müssen und dem weiteren Umgang damit münden, das wäre sozusagen etwas, was nahezu wünschenswert wäre, was, glaube ich, aber auch genau die große Herausforderung ist.
Ja, es gibt viele Nischen und ich denke, da kann jeder ein bisschen Gehirnschmalz mal reinstecken und überlegen, wie die in seinem oder ihrem konkreten Fall vielleicht Verbesserungen gemacht werden können. Ich denke, da ist auch genug Platz, wenn man wieder in Publikationen denkt, um sich da auch zu profilieren, wenn man das möchte. Und ich kann eigentlich nur jeden motivieren, auch die eigenen Arbeiten nochmal durchzuschauen und oder die eigene Arbeitsweise zu hinterfragen, ob man das nicht besser machen kann. Also ich muss mich auch selber hinterfragen, muss ich nicht eigentlich alles, was ich mache, an ein Paper dranhängen, und ich sollte das auch machen. Ich kann es nicht immer, weil ich halt nicht der Ausschlaggebende bin, ich versuche es in meinen eigenen Sachen zu machen, aber ich bin da auch fernab von dem Ideal. Also,
ja.
Mehr Culpa. Ja.
Genau. Ansonsten gilt wie immer, wenn jemand genau das macht, seine Rohdaten irgendwo online zu stellen, der Tools vielleicht mit dem einen oder anderen Tool, mit dem einen oder anderen Repository einfach schon gearbeitet hat.
Oder welche schreibt oder betreibt, genau.
Genau, lasst es uns wissen. Das wäre extrem spannend, einfach da mal genau so ein bisschen Insight zu kriegen und die Erfahrung damit, wie benutze ich eigentlich sowas, wo liegen die Vor-, wo liegen die Nachteile, wie mache ich es, wie kann ich vielleicht Empfehlungen geben, um Leute zu motivieren, das auch mal auszuprobieren. Das wäre eigentlich extrem spannend an der Stelle. Also wer da was hat, keine Scheu. Das wäre hier gut aufgehoben. Und was auch wie immer gilt, ist, wer mehr dazu beizutragen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere wieder arg zu kurz erklärt wurde, wenn nicht sogar auch mal falsche Fakten enthält. Berichtigt uns gerne, ergänzt uns. Das ist immer gern gesehen.
Genau, wir stellen hier nur Arbeitshypothesen auf, die wieder hinterfragt werden müssen und gerne korrigiert werden können.
Genau. Dann würde ich sagen, haben wir mal wieder einen ordentlichen Ritt durch ein Thema, was so divers wie alle anderen Themen sind, gewesen ist. Und tun vielleicht an der Stelle den Deckel drauf.
Ja, bevor es noch überkocht. Ja.
Genau. ich bin auf jeden Fall jetzt wieder aus dem Urlaub zurück. Das heißt also, wir arbeiten daran, wieder in einen geregelten Rhythmus zu kommen. Das war jetzt mit ein bisschen Verzug.
Von beiden Seiten verschuldet, nicht nur du.
wer Wünsche hinsichtlich Themen hat, die man hier mal behandeln sollte, auch immer gern her damit. Ihr wisst, wie ihr uns finden könnt. Wenn nicht, dann steht das alles auf openscienceradio.de. Und was ich dich noch fragen wollte, so zum Abschluss und vielleicht so ein Stückchen auch die Hörer, brauchen wir eigentlich sowas wie ein Intro?
Du, ich habe auch überlegt, ein nettes Stück Musik oder eine nette Ansage, das fände ich auch richtig gut, ja. Habe ich auch kürzlich dran gedacht, irgend so einen kleinen Jingle, wer irgendwas beisteuern könnte oder sowas in der Art, also fände ich auch cool.
Ja. Leider hat eins der besten Zitate, die man nutzen könnte, hat der Methodisch Inkorrekt Podcast schon, ich weiß gar nicht, wer es war, Richard Feynman oder sowas, der mal auf einem Podium gesagt hat, auf die Frage, warum er denn so gerne wissenschaftlich tätig ist und meinte er dann einfach bloß, because it works, bitches.
Das ist XKCD, oder?
Ja. Also fantastisch. Ja, wir überlegen uns mal was. Vielleicht hat ja der ein oder andere eine Idee, was man vielleicht nutzen könnte. Oder es stößt auf totalen Missmut und man braucht gar kein Intro. Wir schauen mal.
Genau, mal schauen. Vielleicht tut sich was auf.
Konrad, dann danke ich dir.
Ich danke dir.
Und bedanke mich bei allen Hörern, die es bis hierhin geschafft haben.
Genau, lang war es wieder, aber es geht nicht kürzer.
Genau, vielleicht wenn die Themen noch spezifischer werden, solange wir noch hier diese großen Themen vor uns haben und immer mal wieder besprechen, ist das einfach sehr, sehr schwierig zu sagen, dass an der Stelle fange ich an und an der Stelle höre ich auf. Meistens kommt man vom Hölzchen aufs Stöckchen. Und da gibt es einfach wahnsinnig viel Infos und spannende Projekte, die man noch zur Sprache bringen könnte. Insofern, seid gnädig.
Genau, verzeiht uns.
Und gut, dann,
okay, dann machen wir jetzt mal Schluss und wir hoffen euch bald wieder, dass ihr uns bald wieder hören könnt.
Genau. Oder dürft. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.